Herzlich willkommen zu einer offenen Folge und dann kam Punk. Heute mit Jobst und Christopher.
Ich bin Jobst.
Und Claude.
Ja, und ich bin auch dabei. Wir drehen den Spieß heute ein bisschen um. Statt dass ihr andere interviewt, habe ich euch Fragen mitgebracht. Viele davon kommen von HörerInnen. Manche sind vielleicht ein bisschen provokant, andere eher nachdenklich. Und wir denken laut darüber nach, was passiert eigentlich, wenn Punk alltäglich wird und wenn das, was mal Taktik war, Routine wird. Wir schauen einfach mal gemeinsam, wo Punk heute steht und wo er noch hin kann. Herzlich willkommen, Jobst und Christopher.
Und im Servicefall wissen wir, dass Christopher auch wieder irgendwas einbringt, was wir nicht vorhergesehen haben. Aber tatsächlich machen wir das hier auch so ein bisschen, weil wir haben ja immer einen Puffer eigentlich. Und den haben wir so ein bisschen aufgebraucht aus verschiedensten Gründen. Und ich fand das eigentlich eine ganz gute Lösung, damit wir unserem strikten jede Woche Ding, an dem wir uns ja immer noch sklavisch festhalten, dem noch nachkommen zu können, halbwegs entspannt. Aber das gleichzeitig zu nutzen, um auch ein bisschen auf so einer Metaebene nochmal, also nicht nur bei Punk, weil das ist mir fast ein bisschen zu groß, aber das wird natürlich ein bisschen mit reinspielen.
Ich muss gestehen, ich habe die Einladung gar nicht so richtig verstanden, was wir jetzt machen.
Ja, wir reden. Ja. Und aus meiner Sicht reden wir schon ein bisschen über auch was ist denn mit diesem Podcast gerade?
Wirklich?
Ja, finde ich schon.
Ja. Heute richtig philosophisch.
Gut.
Aber es gibt ja Fragen. Erstmal musst du ja nur beantworten, Christopher.
Ja. Genau. Machen wir das so abwechselnd? Die muss jeder denn beantworten hier von uns? Nee.
Offenes Gespräch.
Alle antworten. Ich kann auch meinen Senf dazu geben.
Aber ist es jetzt so ein Jobst und ich und du auf der anderen Seite? Ich dachte, wir machen hier so ein Roundtable.
Können wir gerne machen. Aber ich stelle euch die Fragen erstmal. Und ich fange auch direkt an mit der ersten.
Du stellst dann uns allen die Fragen. Du musst sie auch beantworten dann, ne?
Ja.
Kannst die beantworten?
Zum Teil kann ich auf jeden Fall, habe ich eine Meinung dazu.
Das ist gut.
Genau.
Meinungen kann es ja nicht genug geben.
Ich fange direkt an jetzt mit der ersten Frage.
Ja.
Ihr macht das ja jetzt schon eine ganze Weile.
Wir?
Habt ihr wirklich noch Lust?
Ja.
Aber gut, ich werde ja von vielen auch nicht mitgemeint, ne? Und wenn es Feedback gibt, gibt es es meistens nur für euch. Ich bin, sagen wir mal, jede 6. bis 10. / 12. Folge mal dabei. Also ich glaube, in der Hauptsache habt ihr das mal irgendwann gestartet. Und wenn ich nicht mehr da wäre, wärt ihr immer noch da. Wenn ich jetzt sagen würde morgen, ich habe keinen Bock mehr, dann würdet ihr ja trotzdem weitermachen. Na weil klar. Ihr habt das ganze Ding mal irgendwann gestartet und losgetreten.
Wenn ich nicht mehr dabei wäre, wird Jobst auch alleine weitermachen und umgekehrt. Wir würden das einfach, wie ein lahmendes Pferd irgendwie bis zum Untergang durch die Wüste.
Ja, aber die Frage ist, Christopher, wann ist der Untergang?
Genau, und da passt die Frage jetzt wirklich gut.
Wenn wir alle
Christopher, kann man dich hier irgendwo muten? Kann man dich mal muten? Ich stelle jetzt die Frage. Ihr macht das ja jetzt schon eine ganze Weile.
Den Teil hatten wir schon. Ja.
Genau. Und habt ihr wirklich noch Lust? Oder ist das Podcasten inzwischen eine Routine geworden?
Jetzt kannst du mal was sagen, Christopher. Nicht in die Frage rein, sondern wenn die Frage zu Ende ist.
Nein, es ist ganz einfach. Ich habe jede Woche richtig Lust. Und Routine ist das nie, weil man sich ja immer, man weiß ja nie, wer kommt oder was einen erwartet. Ich habe immer einen hohen Anspruch, dass es gut wird und das gelingt nicht. Es gelingt oft nicht so gut, wie ich es mir wünsche. Und ich habe es ja schon tausendmal gesagt, ich habe da so einen eigenen Leistungsanspruch und deshalb ist es für mich nie Routine.
Aber es ist über die Zeit auch schon einfacher geworden für dich, oder? Du musst nicht mehr so viel Zeit in die Vorbereitung stecken.
Nee, das stimmt. Ja und nein. Ja und nein. Es ist deshalb, ich empfinde das als, muss man jetzt mal so zu sagen. Ich sage jetzt mal, was das habe ich glaube ich noch nie gesagt. Ich empfinde das, was wir mit dem Podcast geschaffen haben, mit all diesen ganzen vielen Folgen, empfinde ich als eins der in den Top 10, sagen wir, der wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. geschaffen habe. So. Dadurch entsteht auch so eine gewisse Bürde, weil ich gerade nichts einfach so abreißen will, sondern ich habe halt immer den Anspruch, das Niveau zu halten und besser zu werden. Und insofern ist es für mich nie Routine und ich habe immer noch Lust, weil ich aber auch die Herausforderung mag und weil ich es mag, regelmäßig neue Leute kennenzulernen.
Und Jobs, wie ist es für dich? Hast du noch Lust?
Kurze Antwort, ja.
Und was wäre die lange Antwort?
Die lange Antwort ist, also A, es schwankt natürlich immer mal wieder so ein bisschen. Ja. Ne? Also je nachdem, also für mich ist, glaube ich, immer noch, und das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal so zwischendurch, das ist schon auch so eine Tagesformgeschichte, ne? Was ist gerade vorher, wie geht's mir, so Kram, dann natürlich auch, wie läuft das jeweils. Aber tatsächlich hat was sich halt geändert hat natürlich, ist halt dieses, also es hat nicht mehr so eine unbeschwerte Naivität, die es vielleicht am, oder Aufregung, die es am Anfang hatte, so wo wir die einfache Idee hatten, sondern es läuft halt so ganz viel und das stresst mich manchmal, also mich stresst manchmal Christophers Leistungsdruck. Das ist natürlich meine Sache, ob ich das annehme oder nicht. Er macht das ja nicht, um mich zu stressen.
Doch, ein bisschen dieses, schon auch, um diesen.
Ja, dann bist du doch schuld daran. Das nervt mich so ein bisschen. Und mich nervt auch viel mehr, wenn es das mal gibt, und das ist aber auch mehr so mein Thema, glaube ich, wenn es halt mal so Kritik gibt oder wenn Leute sagen, oh, das war jetzt aber nicht so gut oder sowas in der Art. Und gleichzeitig macht das halt noch manchmal so ein bisschen so ein Fass auf, also eher so bei uns als Machherren, dass wir irgendwie nochmal Sachen verändern mussten oder sowas. Also ich würde eigentlich viel lieber meistens ganz wieder so ganz nüchtern reingehen und sagen, ey, wir haben da eine Person, wir haben Heinz mit der, das ist gar nicht völlig egal, warum wir mit der sprechen, das wird irgendwie gut oder nicht, so dieses irgendwie so, jetzt wir brauchen aber noch einen extra Aspekt und das muss noch da rein, das nervt mich manchmal eigentlich so ein bisschen. Aber andererseits will ich natürlich trotzdem, dass es irgendwie eine bunte Mischung an Leuten ist, dass wir nicht immer nur mit hardcore-sozialisierten Typen zwischen 40 und 60 sprechen oder so. Und das macht es halt so ein bisschen in dieser Planung, die ja nach wie vor zum größten Teil ich mache, so, also zumindest was so die Standards angeht. Also Christopher macht da manchmal so Specials und so. Weiß ich auch noch nicht so ganz genau, ob wir das weitermachen. Das haben wir jetzt einmal erst so richtig gemacht. Oder diese Playlisten, finde ich irgendwie auch okay. Ich bin so in so einer zweifelnden Phase. So, das ist so. Deswegen
ist das vielleicht auch, Jobs, du hast ja diverse Bands gehabt und hast auch Bands, ja, oder eine Band. Ist es eigentlich so mit dem Starten des Podcasts vergleichbar mit dem Starten einer Band, wo man sowas von sich auch preisgibt und was nach außen gibt und dann ist das sozusagen der Kritik von anderen ausgesetzt? Ist das vergleichbar damit?
Das ist ein interessanter Aspekt, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich glaube, das hat schon was Ähnliches.
Aber wenn es weniger kritisiert, glaube ich.
Naja, also ich mir geht es, glaube ich, so ein bisschen um so Feedback. Ne? Und ich habe diverse Bands gehabt, die sich so irgendwie so totgelaufen haben. So, da kam dann irgendwie gar nichts mehr. So, da kam irgendwie so, das hat irgendwie niemand mehr so richtig gejuckt. Und was ich an diesem Podcast zum Beispiel ein bisschen komisch finde, für mich ist so, dass wir ja irgendwie so, die Gespräche sind eigentlich ja in der Regel und so zu 99% total gut und die Leute sind happy. Manchmal wühlt das bei Leuten was auf, ist ja auch total okay, bei uns ja auch manchmal so ein bisschen. Manchmal gibt es dann halt aber so relativ wenig Feedback und ich frage mich deswegen, was ist das hier eigentlich, was wir machen? Weil es ist keine Band, wo man so sagen, eher so, wo es um einen selbst geht. Wir haben ja eher so, also unser Konzept ist ja nicht nur wir beide quatschen oder mit dir oder wie auch immer, sondern wir holen uns ja Leute dazu. Und irgendwer hat neulich auf Facebook geschrieben, naja, also ich glaube, als wir nach diesem Suchtding gefragt haben, naja, wir wollen ja von euch so ein bisschen, also so sinngemäß, dass es, wir wollen ja von euch unterhalten werden. Mhm. Ich sage, boah, das, und das hat mich so ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Aber ich will ja gar nicht, ich mache das ja nicht, um Leute zu unterhalten. Ich sehe uns ja nicht so, aber auch wahrscheinlich im Gegensatz zu Christopher, ne, der uns ja auch als Dienstleister immer so ein bisschen sieht, ich will niemanden unterhalten. Das ist ja, oder, also Unterhaltung ist eigentlich nicht mein, warum ich das mache, sondern ich will irgendwie schon so eine, also ich will ja die Gespräche mit den Leuten jeweils führen, ich finde das interessant, ich finde die Leute irgendwie interessant, das macht mir Freude, aber dann auf so eine, zu wissen, irgendwie so Leute konsumieren das einfach nur so, das geht mir auf den Sack, ehrlich gesagt, und ich will eigentlich eher, dass es mehr so ein, und das funktioniert natürlich auf einer anderen Ebene auch immer wieder und auch vielleicht auch nicht unbedingt auf in irgendwelchen Facebook-Kommentaren oder so, dass das ein Grund ist, dass Leute irgendwie mehr in Kontakt miteinander treten, und das kriegen wir manchmal direkt ja auch mal wieder gespiegelt, dass irgendwie, ey, wir haben das gehört, jetzt habe ich mit dem darüber unterhalten, das finde ich total super so, ne, und das ist aber nichts, was natürlich so auf Social Media stattfindet, aber diese Vorstellung sagen, dass wir machen so ein, wir haben ein Unterhaltungsprodukt, was Leute irgendwie bespaßen soll, das finde ich eigentlich ganz schrecklich. Mhm. Im Gegensatz zu Christopher wahrscheinlich, oder?
Ja, ich habe es ja schon x-mal gesagt, für mich ist der Podcast dann gut, wenn er ganz viele Funktionen erfüllt, und da von diesen Funktionen wäre Unterhaltung auch eine, aber am liebsten ist es mir, also die wichtigsten Faktoren sind für mich, wenn durch den Podcast Leute zum Nachdenken angeregt werden, wenn sie vielleicht inspiriert werden, wenn sie sich vielleicht irgendwo auch wiederfinden, wenn da also so eine Identifikation stattfindet. Ich finde es gut, wenn es auch unterhaltend ist, ne? Weil das Gegenteil von Unterhaltung ist ja, dass es langweilig ist. So, und ich finde es schon gut, auch wenn all diese Faktoren so da sind. Und ich finde es auch gut, wenn es lustig ist zwischendurch. Das ist, muss nicht immer sein. So, und auch und ich finde aber auch, wenn Leute zu lange monologisieren oder dieses oder jenes, wo man so denkt, oder wenn wir selber merken, wir waren nicht gut in Form, klar ist das ist dann, wie es ist. Aber ich finde es am schönsten, wenn es auch unterhält. So, und wenn es nicht nur so trocken und langweilig und dröge irgendwie ist, sondern wenn die Leute das durchgehört haben und sagen, ach, ich habe meine Zeit gut verbracht. Und da ist, wie gesagt, Unterhaltung. Ich finde, am wichtigsten ist, wenn die Leute so zum Nachdenken angeregt werden und wenn da irgendwie was hängen bleibt oder wenn sie inspiriert werden. Aber Unterhaltung finde ich schon einen wichtigen Faktor.
Ich finde das so interessant, weil viele der gegenwärtig sehr populären Podcasts basieren ja auf relativ zusammenhangslosem Gequatsche. Also ohne das jetzt abwerten zu wollen, das hat ja genauso seine Relevanz und Unterhaltung ist eben auch wichtig. Aber jetzt als ganz prominentes Beispiel auch den Podcast der Kaulitz-Brüder, wurde ja wie das Stream of Consciousness, ne? Die haben ja keinen Plan, worüber sie sprechen, die reden
stimmt
einfach
gar
so
nicht
drauf los.
Nein,
ich bin jetzt dran, du musst jetzt schweigen.
Okay.
Und viele der Podcasts sind einfach so Laber-Podcasts, sage ich jetzt mal. Und da kannst du jederzeit einsteigen, das kannst du auch bei den Kaulitz-Brothers. Du kannst ans Telefon gehen und wieder ins Gespräch einsteigen. Und das kannst du bei einer biografischen Erzählung, die ja auch aufeinander aufbaut, nicht. Du musst also, finde ich, bei Und dann kam Punk, bei so einer Folge schon auch am Ball bleiben und aktiv zuhören. Und ich glaube, das ist für viele bei einer Episode von über 3 Stunden vielleicht teilweise eine Herausforderung, weswegen man sie verliert, wenn sie es nicht aktiv machen, weil sie dann irgendwann vielleicht einen Zusammenhang nicht mehr verstehen, weil etwas in der Erzählung quasi relevant ist für die aktuelle Stelle dann im Podcast, oder?
Ja, finde ich gut, wenn das so ist.
Ja,
ja,
ne?
Ja, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob man irgendwie nicht auch bei diesen biografischen Themen, ob man da nicht auch mal, wenn man zwischendurch Mittagessen und dann irgendwann später wieder einsteigt und hat dann halt was verpasst. Und möglicherweise versteht man nicht irgendwie so alle menschlichen Zusammenhänge, aber.
Oder man hört es einfach an doppelter Geschwindigkeit.
Oder man hört es in doppelter Geschwindigkeit. Aber wo ich dich noch korrigieren wollte, die Kaulitz-Brüder, die überlegen sich schon auch immer, während sie, die machen das ja auch wöchentlich, die überlegen sich schon auch immer Themen, über die sie sprechen wollen. Das klingt halt nur so wahnsinnig Stream of Consciousness mäßig und so unstrukturiert, aber die Themen, die besprechen, haben die sich schon vorher überlegt.
Ja, aber es ist halt trotzdem auch nochmal was anderes als eine Lebensgeschichte, die erzählt wird.
Ja.
Wo ja vieles auch aufeinander aufbaut und vielleicht auch ein Ereignis relevant ist für eine biografische Entwicklung, ne?
Ja.
Genau.
Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, was im Raum steht, wenn ich mal kurz eingehen, also ob wir, wie oft wir von diesem Konzept halt auch in Zukunft abweichen wollen, ne? Also mit irgendwelchen Specials oder so. Das könnte man ja theoretisch runterfahren, ne? Dass man sagt, okay, wir haben jetzt 200 plus Folgen mit, die sehr einfach biografisch geprägt waren, dann können natürlich auch öfter andere Sachen machen. Aber ich weiß es auch noch nicht. Ich finde die anderen Sachen, die sind finde ich halt doch, ich finde, ich hadere damit einfach.
Ja, also ich bin mir da auch nicht sicher, was der richtige Weg ist. Ne? Ich merke nur zum Beispiel auch, ich meine, Jups, das meiste hängt da bei dir, aber wir merken es jetzt ja auch schon, wir sind jetzt auch an einem Punkt, dass so die so Prime-Gästinnen sind jetzt, also es fällt uns jetzt nicht mehr ganz so leicht irgendwie. Als wir gestartet haben, da haben wir eine Liste gehabt von irgendwie 50 Leuten, die wir so abackern wollten. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, also gerade wenn wir auch diese Mischung aus männlichen und nichtmännlichen Personen, wenn wir also diese Mischung beizubehalten, wo wir am Anfang immer sagen wollten, das soll 50-50 sein.
Ja, wir sind so, also das haben wir auch gesteigert, ne?
Da tun wir uns inzwischen ganz schön schwer, auch so Kandidatinnen so zu finden. Das ist das Einzige, was mich stresst.
Ich finde eine philosophische Frage zu dem Ganzen, ne, wo wir auch eigentlich schon mit Jups gerade so ein bisschen eingestiegen sind, dass der Podcast auch so ein bisschen ist wie so eine Band, die ihr mal gestartet habt. Würdet ihr eigentlich sagen, dass der Podcast Teil von Punk ist? Oder vielleicht auch mal Teil von Punk war und das gar nicht mehr ist? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ist das auch ein Teil von Punk?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Was ist denn Teil von Punk? Was wäre denn ein typisches Beispiel für einen Punk?
Das kennst du doch bestimmt nach über 200 Folgen besser beantworten als ich.
Ist der Teil von Punk? Ich verstehe die Frage nicht ganz richtig. Ist der Podcast Punk oder ist das dieses Teil? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Deshalb
frage ich dich.
Also ich wüsste überhaupt nichts, was Teil von Punk ist. Deshalb tue ich mich schwer, beantworten zu können. Ich habe eine gute Vorstellung, was Punk ist und was man alles da so darunter fassen kann. Und da würde ich unseren Podcast auch drunter fassen, ja.
Ja, aber das ist sehe ich auch so, aber das ist halt, also finde ich halt, es ist ja so breit, dass da wirklich ganz, 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 ganz viel reinpasst, so, ne? Und
bei uns jetzt meinst du?
Nee, Punk. Alles ist ja irgendwie Punk.
Ja.
Und macht ihr das daran fest, dass ihr vielleicht auch euch Qualitätsansprüchen verweigert, die andere an Podcast-Produktionen zum Beispiel stellen, was jetzt Sound oder auch Rausschneiden von Toilettenpausen oder Kabeleien oder sowas angeht?
Nee, ich glaube, das ist einfach Faulheit bei uns.
Ja, aber Punk ist auch Punk, Punk und Faulheit, es passt aber auch gut zusammen, finde ich. Durchaus. Nee, aber ich tatsächlich, das ist Faulheit, aber das ist, ich glaube, das hat schon auch so ein bisschen was mit diesem einfach machen, scheiß drauf. Ne? Ja. Also dieses ständig. Also ich will es ja, das, was ich ja gerade so für mich mache, dieses Hinterfragen, das will ich ja eigentlich auch gar nicht. Ich will ja eigentlich einfach machen. Ich will ja gar nicht großartig darüber nachdenken. Ich will es eigentlich einfach machen. Und ich bin froh, dass wir sozusagen in diesem ganzen Überbau, ne, da nicht so viel machen. Wir haben ja glücklicherweise immer noch ein paar Leute, die uns da so beim Zusammenschneiden und so helfen oder rausschneiden. Ja, und das ist, klar geht's auch so ein bisschen um Authentizität, ne? Und das ist natürlich schon, das muss Punk auch nicht unbedingt sein, kann es aber natürlich auch. Wobei das für mich fast eher so ein Hardcore-Ding ist, ne?
Ja.
Also zumindest meine Definition von Hardcore, und da gibt es aber ja auch tausend verschiedene Hardcore-Sachen. Aber das finde ich da schon nochmal so ganz wichtig, dass es irgendwie so ein, also ich finde andere Sachen schon auch interessant und ich finde auch so, deswegen, ich finde auch so nach wie vor natürlich, ich höre ja auch andere Podcasts, die nicht nur so biografisch sind, wo es um Themen geht, die ich spannend finde oder sowas. Aber da kann man sich natürlich auch als Person auch hinter dem Thema ganz gut verstecken oder nicht verstecken oder die Person spielt eigentlich gar keine Rolle, da geht es mehr ums Thema. Und das, bei uns geht es ja tatsächlich mehr so ums Persönliche und das finde ich nach wie vor auch gut und das hat für mich schon, also für meine Definition von Punk schon viel mehr zu tun, dass irgendwie nicht, dass es gar nicht so um so Image oder so einen Scheiß geht oder um irgendwie wie wirklich auf andere und also klar kann man als Punk auch und hat auch ganz viel damit zu tun, aber sowas in der Richtung, würde ich denken.
Finde ich total interessant, dass du trotzdem dann auf Feedback so viel Wert legst. Ne?
Furchtbar aber. Will ich gar nicht.
Ja,
ja, aber da haben wir uns neulich ja kurz zu unterhalten. Ich glaube, das ist aber auch eine Persönlichkeitsfrage, weil
total.
Jobst, glaube ich, insgesamt ist mit Kritik. Und da will ich dir jetzt nicht zu viel reinlegen, aber ich glaube, dass du mit negativer Bewertung, auch das Thema Bewertung ist für dich ja auch so ganz schwierig, ne? Und zumindest was die eigene Leistung anbelangt. Und ich finde Kritik, Bewertung, finde es total gut, weil ich, und da sind wir wieder mal bei meinem Leistungsanspruch, weil ich sage, gerade wenn es jetzt darum geht, wollen wir mal was verändern, stellt sich ja die Frage, ob ja oder nein. Und dann, wenn man sagt, ja, wie? Und das könnten wir einfach in unserem Kämmerlein alles so bestimmen. Aber oder wir könnten es einfach ausprobieren. Und das ist ja genau auch das, was ich mache. Und da sind wir wieder bei dem einfach machen, ausprobieren, Hardcore-Ethos irgendwie auch. Und ich finde das, ich bin mir auch nicht sicher, was der richtige Weg ist, aber ich finde, Dinge auszuprobieren und dann zu hören, wie finden das eigentlich die Leute? So häufig täuscht einen ja auch so die eigene Wahrnehmung darüber, wie was so geworden ist. Gerade jetzt hier bei diesen Sonderthemen mit den Platten-Specials und so. Und ich finde das total hilfreich, ob wenn Leute sagen, fand ich gut, fand ich nicht gut. Hör mal zu, Leute, da wartet zu viel. Oder Schuster bei euren Leisten. Ich finde das gut. Und ich habe da, ich mag auch lieber deutliche Kritik, weil ich dann mich weiß oder zumindest klarer nochmal darüber nachdenken kann, ob meine Wahrnehmung die richtige ist oder so. Kritik erweitert so meinen Gedankenhorizont. Manchmal bestätigt das Dinge, die ich selber schon so empfunden habe. Manchmal kommen aber auch neue Impulse dazu und insofern kann ich da sehr gut mit umgehen.
Ich finde das ganz interessant, was ihr beide so sagt, dass es eher dem Hardcore-Ethos entspringt und nicht dem Punk-Ethos von wegen also gewollter Dilettantismus, sondern eher so, würdet ihr sagen, Hardcore war eher so einfach mal machen als Punk?
Ich da würde ich, glaube ich, nicht so streng die Linie ziehen.
Würde ich auch nicht machen.
Ja, aber du hast ja gerade tatsächlich explizit gesagt, Jobst.
Ja,
ich würde sagen, du solltest das so noch einmal zurücknehmen, den Satz.
Der stimmt gar nicht, oder was?
Ja, ich glaube, so wie du ihn gesagt hast, stimmt der tatsächlich nicht.
Dann nehme ich ihn zurück. Nee, aber I don't know. Ist also für mich ist das ja auch natürlich mehr oder weniger synonym, aber dann ist man halt in so einer Diskussion, was ist Punk und was ist Hardcore, und da habe ich aber ehrlich gesagt heute auch gar nicht so Bock drauf, drüber nachzudenken.
Ich habe auf diese Diskussion hätte ich total Bock.
Wirklich?
Aber ich habe da auch meine Magisterarbeit über sowas geschrieben. Aber dann habe ich noch mal eine andere Frage, die ich eigentlich auch gerade schon stellen wollte. Die kam auch von den HörerInnen. Ich weiß gar nicht genau, wer sie gestellt hat. Wenn ihr an die Anfangszeit zurückdenkt, was habt ihr beim Start über Podcasten gelernt, technisch, menschlich und organisatorisch? Also beim Start, als es losging, was habt ihr so gelernt? Zum Beispiel auch bei der Gesprächsführung, da habt ihr auch einiges modifiziert, ne? Im Laufe der.
Ist das so?
Ist das so? Ja, also ich glaube, wir sind, glaube ich, dann
Diese Vorfragen beispielsweise.
Ja. Die gab es schon relativ früh.
Und ich weiß gar nicht, ob ihr ganz am Anfang auch schon immer erklärt habt, warum ihr den Gast eingeladen habt. Ihr habt meistens ein Intro gemacht.
Das haben wir nicht gemacht.
Und dann hieß es, und wann kam Punk in dein Leben?
Richtig.
Ja, genau, aber das haben wir innerhalb der ersten 20 Folgen mit Sicherheit eingeführt.
Glaube ich auch nicht. Nee, das kam später.
Wirklich?
Ja, das kam deutlich später. Warum hat euch das, warum habt ihr euch dazu entschlossen, das irgendwann zu ändern?
Haben wir uns gar nicht entschlossen. Irgendwie haben wir das irgendwann gemacht.
Ich wette, Christopher hat es einfach gemacht, Jobst, oder?
Ich glaube auch, dass er es einfach gemacht.
Nee.
Oder hat dich damit überrascht?
Nee. Ich
das
glaube,
ist
das
so ein bisschen so Icebreaker auch so ein bisschen, ne?
Also nee, ist und vor allen Dingen ist das auch häufig, das kam am Anfang auch häufiger von dir, weil du dann nach der faktischen Vorstellung der jeweiligen Person durch so einen Nachklapp noch eine persönliche Connection dann irgendwie dargelegt hast. Du hast gesagt, so, oh, XYZ und ich, wir kennen uns ja schon da und da. Und ja, da, ich wollte immer lange nicht gesehen und deshalb wollte ich unbedingt mal mit dem sprechen und so. So ist das praktisch faktisch entstanden. Wir haben da nie drüber nachgedacht. Wir haben das nie diskutiert. Machen wir da und jetzt noch so eine B-Einleitung? Das mit den Vorfragen, ich glaube, ja, das kam irgendwann später. Ich bilde mir ein, die hätte ich mir ausgedacht, aber das kann ich mich täuschen.
Das kann sein, ja.
Aber einfach wahrscheinlich aus einer spontanen Laune und nicht, weil du gemerkt hast, das hilft, das Gespräch lockerer anzugehen oder so, aus so Problemen, dass das Gespräch vielleicht am Anfang ein bisschen stuckelig war oder so?
Ja und nein, ich unterstelle jetzt mal, ich hätte mir die ausgedacht.
Mach mal. Das ist jetzt Fakt ab jetzt sofort.
Meine Idee war, und deshalb ärgere ich mich manchmal, wenn es Vorfragen gibt, die diese Idee nicht so wirklich füttern, sondern meine Idee ist eigentlich, durch die Vorfragen schon einen Aspekt der Persönlichkeit irgendwo so zu, wie so eine kleine Vorspeise auf das, was kommt. Also praktisch schon so ein Glimpse in die Persönlichkeit reinzukommen. Und deshalb ärgere ich mich immer, wenn es Vorfragen, und die gibt es zum Glück schon länger nicht mehr, gibt, die mir überhaupt nichts über die Persönlichkeit sagen oder wo es, wenn zum, was ist dein Lieblingsgewürz? Curry. So. Das gibt mir nichts über die Persönlichkeit. Insofern oder nur so ganz wenig wenn die Fragen, wenn die potenziellen Antworten auf die Vorfragen eigentlich so banal sind, dass sie mir auch nichts erzählen. Und deshalb finde ich es immer schön, wenn die Vorfragen so formuliert sind, dass sie schon so ein bisschen was über den Mensch erzählen.
Ein Teaser.
Genau, so ein Teaser. Zu dem, was vielleicht danach noch so kommt.
Ja, und das tun sie auch, glaube ich, so.
Ja.
Also vielleicht ganz kurz als Nachgang nochmal. Also ich glaube, weil wir dann ja sozusagen wirklich meistens immer noch relativ streng chronologisch durchs Leben so gehen, haben wir einfach mal so ein paar andere Aspekte, die es, glaube ich, auch Leuten einfacher machen, weil die natürlich überhaupt nicht wissen, was für eine Frage kommt. Schon mal so ein bisschen lockerer zu werden und sich gerade bei Leuten, die es vielleicht wissen natürlich, dass es irgendwie so um, okay, ich erzähle auch über Kindheit und so, was ja durchaus irgendwie mal, wo man vielleicht anders drüber nachdenkt, als wenn man sagt irgendwie, ey, ich frage dich jetzt mal irgendwas, was so eine ganz offene Frage erstmal ist, die in jede Richtung gehen kann oder ein ganz anderes Thema nochmal anschneidet. Und deswegen hilft das schon ganz gut. Technisch haben wir nichts gelernt.
Naja, hattet ihr anfangs schon direkt so professionelle Mikrofone?
Nein.
Unsere Mikrofone sind gar nicht professionell. Doch, ich glaube, ich hatte meins schon von Anfang an.
Ich nicht. Ich hatte so ein Headset.
Du bist auch ein Streber, Christopher.
Nee, aber das ist kein professionelles Mikro. Dieses Mikro hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Das ist kein sonderlich gutes Mikro.
Aber du hast auch so einen Spuckschutz, oder wie das heißt.
Ja, aber das war alles dabei. Ich habe hier auch so einen Kasten. Ich habe hier auch so einen komischen Aluminiumkasten, in dem das kam.
Alles inklusive 40
alles,
Euro?
Alles
mit Kasten?
Ja.
Trinkst du den manchmal auch ein bisschen rum?
Mit so einem Schaumdings und allem drin.
Hey, das sieht sehr professionell aus,
sieht super
oder?
Professionell aus.
Das hat wahrscheinlich eher 40 und noch eine 0 Euro gekostet.
Nein. Und das hat mir meine inzwischen verstorbene Freundin Sue empfohlen. die nämlich so Radio macht und die sagt, okay, ich benutze hier so ein ganz billiges Mikro, aber es funktioniert gut und das habe ich mir gekauft. Und ich habe mir übrigens auch überlegt, ich finde das, wenn es nicht kaputt geht, würde ich nie austauschen wollen.
Musst du ja nicht.
Nee, aber ich höre das manchmal bei anderen Podcasts, die sagen, oh, wir haben jetzt hier neue Mikros,
Scheiß
klingt
drauf,
irgendwie noch viel besser und so. Auf die Idee käme ich nie.
Nee, und also wir haben uns am Anfang so ein bisschen, weil wir da wirklich auch keine Ahnung hatten, so schon auch geguckt, okay, wo muss man das überhaupt hochladen, damit das auf allen möglichen Sachen auftaucht und so einen ganzen Scheiß. Ja. Also eher so. Und das sind dann aber relativ schnell auch bei diesem Gratis-Tool gelandet, was dann irgendwie damals schon so, das gehörte mal nicht zu Spotify, jetzt gehört es natürlich dazu, komplett. Und das ist ultra easy, das kann wirklich fast jede Person machen, ne? Mhm. Aber ist natürlich diese Spotify-Thematik, die natürlich jetzt auch irgendwie immer Wollte mehr, gerade bei KünstlerInnen, ich war gerade
gestern auf einem Konzert.
Ja, also ich, nee, irgendwie natürlich nicht, ne? Aber ich finde es nochmal was anderes. Gefühlt ist es für mich, nee, weiß ich nicht. Ich war gestern gerade auf einem Konzert, ne? Da hat so eine Band gespielt und gesagt, ey, wir irgendwie jetzt bringen demnächst unsere neue erste Single raus, ab dann und dann gibt's überall, natürlich nicht auf Spotify, for obvious reasons. So, und die gibt's natürlich auch so, ne? Aber wir sind da auch for obvious reasons, weil es so einfach ist, ne, nach wie vor, und das ist natürlich jetzt kein besonders starkes Argument. Nee, aber
das ist ein schwaches Argument.
Ja, aber auch vielleicht, weil, ich weiß es auch nicht.
Doch, das zweite Argument ist natürlich, weil tatsächlich auch die meisten, die das hören wollen,
das könnte uns ja theoretisch egal sein, ne?
Genau. Das ist ja auch eine Verwertungslogik, der man eigentlich nicht folgen sollte, ne? Also, ich finde das schon, man muss da eigentlich schon auch mal drauf aufmerksam machen. Ein Teil von Hardcore oder auch Punk ist ja schon auch kritischer Konsum und sich damit auseinandersetzen. Es kommt ja später auch noch die Frage nach Social Media. Im Prinzip müsste man sich dem, wenn man idealistisch wäre und seinen Punk, ich glaube, 20 Jahre zurück würdet ihr nicht bei Spotify sein. Und
wer hätte mal CDs mit Barcode gemacht?
Hättet ihr wirklich gemacht?
Nein, das war ein Scherz.
Da hättest du gesiebdruckt wahrscheinlich.
Hätte ich gesiebdruckt.
In Bovenden.
Wahrscheinlich.
Genau.
Nee, aber wir gehen zu Truth Social.
Das ist doch der Kanal von,
von Donald.
Ich finde, das ist eine Frage, die man auch vielleicht mal an die HörerInnen stellen sollte. Würden die überhaupt selber ihren Konsum ändern und dann weiterhin hören, wenn ihr nicht mehr auf Spotify wärt? Und was würden die für
hören
Vorschläge machen?
Ja, auch Leute
machen?
Über andere Sachen. Man kann es ja überall, das ist das Ding so.
Apple Podcasts,
ne? Das ist, ja, nur die.
Überall. Überall.
Überall.
Amazon, überall. Also man kann alle möglichen Podcaster. Also das
ja, aber das ist natürlich alles nicht so wahnsinnig Punk. Ne?
Das ist
es. Wir können auch Tapes machen und verschicken.
Nee, wir könnten es aber auch theoretisch auf die Spuren auf irgendeiner Webseite hochladen oder Bandcamp.
Zum Beispiel. Ja, oder genau, so oder Soundcloud, gibt's ja so einige, die ja nur so auf Soundcloud machen. Aber ich glaube tatsächlich ist der Mehrwert, ne, das ist nämlich eben doch, und so wieder bei diesem Thema am Anfang, also ich will ja schon, dass das Leute hören. So, ne? Und ich will ja schon, also wenn, ich fand das, was Christopher gesagt hat zum Thema, naja, klar, geht's auch so um Unterhaltung, aber im besten Fall halt irgendwie, dass Leute so zum Nachdenken angeregt werden oder irgendwas davon mitnehmen, so. Und das will ich natürlich schon, dass das so viele Leute wie möglich kriegen, so. Das ist, glaube ich, so der Preis, dass dafür bei so einem, natürlich, Konzern wie Spotify hochzuladen, ist es das irgendwie wert auf eine Art, ne? Weil die Alternative ist, ich mach's ganz klein und verschicke das nur auf Anfrage auf dem USB-Stick, den ich selber kopiere.
Ja, oder du lädst es wirklich irgendwo hoch, wo man das kostenlos streamen kann, Soundcloud oder so. Was würdet ihr heute anders machen?
Und können wir noch mal ganz kurz zu der Technik zurück, weil sonst die, da würde ich noch was sagen.
Bitte.
Zu, was wir technisch noch gelernt. Wir haben eine Sache, wir haben drei technische Steps gehabt. Wir haben am Anfang eine Audiospur für alle aufgenommen und die veröffentlicht. Dann relativ schnell, da war der Sound noch beschissener als jetzt, so. Dann haben wir relativ schnell angefangen, die Spuren einzeln aufzunehmen.
Aber auch nur, weil Zoom, über das wir das machen, das anbietet, ne?
Ja.
Im Pro-Account, den wir bezahlen oder den du bezahlst.
Ja. Die 13 Euro im Monat,
Die 13 Euro im Monat.
Ja. So, und dann hat es ja angefangen, hat Matze uns dann geholfen, diese drei Spuren so ein bisschen so zu mischen, zu mastern. Und und dann sind irgendwann, aber relativ spät, Matze hat das sehr lange alleine gemacht. Ich weiß, mindestens 70, 100 Folgen.
Mindestens 150, würde ich denken.
So alleine gemacht, ja. Also auch jetzt von dieser Stelle nochmal großen Dank dafür.
Ja, und dann total.
Und sind ja noch freundlicherweise sind ja noch so zwei, drei andere dazugekommen.
Ja, Simon macht total viel, da müssen wir mal Danke sagen. Und Thomas macht manchmal und das war's dann aber auch.
Ja, so.
Und die drei sind super.
Ja.
Mats ist am supersten.
Der hat heute übrigens Geburtstag, oder? Oder gestern?
Heute, Tag der Aufnahme.
Ja.
Hast du schon gratuliert?
Nee, noch nicht. Mach ich gleich.
Gut, ich hab schon.
ja, das hat sich technisch so verändert. Was und übrigens was ich noch aber, der eine Sache, die gleich. Eine Sache, die ich aber
ich weiß auch noch eine Sache, die ich anders machen würde. An deiner Stelle würde ich mir mal Notizen machen, damit ich später auf den Punkt komme und nicht immer reingrätschen.
Wir sind jetzt thematisch. Wir sind jetzt thematisch. Wenn du einfach zu schnell weitergehst, darf ich dich darauf anhalten.
Ja, weil das die Leute nicht interessiert. Ich will die unterhalten, weißt du?
Ja, gut. Was ich sagen wollte, ich träume manchmal davon, wenn wir eine Redaktion hätten, die alles genauso machen, wie wir wollen, die uns die Gäste einladen, die uns das alles vorbereiten. Und wenn wir nur praktisch einmal über so ein Skript drüber gehen müssten und dann einfach rein in die Sendung.
Gab's ja auch mal beim Blind Date.
Stimmt.
Da war es ja ungefähr so. Und das hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Erstaunlich gut funktioniert. Die Folge hört sich so gut, dass... Oh. Wartet mal, mein Stromsparmodus ist aktiviert. Warum?
Oh. Stromausfall vielleicht.
Vielleicht, weil Strom nicht drin ist. So, und was ich ändern würde, jetzt die Frage.
Warum?
Ich würde nichts ändern. Also jetzt nichts für die Vergangenheit. Ich überlege ja, ob das Format langsam so ein bisschen langweilig wird, weil sich zu häufig die Geschichten wiederholen.
Das ist nicht so.
Haben mir schon mehrere Leute gesagt, dass sie sagen...
Ja, das ist doch immer individuell. Du kannst ja Leute aus der gleichen Band nehmen, die haben doch unterschiedliche Geschichten.
Trotzdem,
aus dem gleichen Kackdorf
in Hessen. Ich zitiere jetzt ja nur, dass sie sagen, es ist immer das Gleiche.
Selbst.
Und dann Jutzi Dös und dann haben wir die erste da aufgenommen. Düm.
Ja,
und dann erst, ich habe angefangen mit Wieso und dann erst war ich dann Dorfpunker und dann das und das und das wird mir gespiegelt, dass viele Leute sagen, habe ich jetzt diese Geschichten habe ich jetzt so ein bisschen häufig gehört. So, und das war ja überhaupt sowieso der Anlass dafür, dass ich gesagt habe, sollen wir vielleicht auch mal was anderes einstreuen und mal gucken, wie es sich für uns anfühlt und wie es sich für die HörerInnen anfühlt.
Ja, aber ich würde tatsächlich auch sagen, anders machen ist manchmal das Gespräch so laufen lassen, wie es gerade läuft und nicht reingrätschen und dann, sondern später nochmal auf Themen zurückkommen. Das ist mir so aufgefallen, dass ich das manchmal so, Christopher, das machst du ganz gerne.
Ja, ganz gerne.
Gespräch unterbrechen, wo jemand gerade vielleicht irgendwie gerade einen ganz coolen, also das ist Licht, du willst dann sofort für dich klären, was du willst, aber die Person will gerade vielleicht noch was sagen.
Ja, aber ich will ja nicht, dass die Person das sagt.
Genau, du willst dann für dich was klären und dann denke ich mal so, schreib dir das auf den Zettel, Christopher, und komm doch später nochmal darauf zurück, so wie so ein Entertainer, Vollprofi,
ja, ich habe ja immer einen Zettel
würde.
Übrigens, das hab ich manchmal nur, manchmal ist das Thema dann schon so weitergerauscht und dann macht es keinen Sinn mehr später, wenn es, weil es so out of context ist. Aber ich verstehe das ich nehme die Kritik auch wahr und ich widerspreche der auch gar nicht.
So.
Sagen wir mal so, ich halte das für verbesserungswürdig.
Habt ihr eigentlich auch Kritik aneinander?
Mich nervt nur Christophers Leistungsdruck.
Ja.
Ansonsten kann ich ganz gut mit dem leben.
Ich kann auch gut mit Jobs leben.
Ja.
Ja.
Ihr seid ja schon ganz unterschiedliche Typen.
Gut, aber ich finde,
wir sind genau gleich.
Nee, aber ich finde, wir sind schon sehr, ich finde, wir sind gut eingespielt, so.
Ja.
Auch so in der Gesprächsführung.
Mittlerweile, wie
es gibt, manchmal gibt es so Folgen, da lässt Jobs mich nicht zu Wort kommen. Und da muss ich dann wieder so dazwischen grätschen. Aber ansonsten habe ich da wenig Kritik. So, ich habe natürlich sehr viel Kritik, aber die ich jetzt noch nicht sagen kann, weil wir ja wissen, wie empfindlich Jobs mit Kritik ist und bla und deshalb.
So. Dann ziehe ich mich zurück und igel mich ein und dann
bist du
alleine
so,
da.
Ja, wie so eine Schnecke, die sich dann so.
Ja. Es ist nicht einfach.
Ich habe meine Kritik an Christopher schon geäußert.
Ja,
auch ganz
jetzt sitzt sie an mir. Und dir
genau.
Kann ich glaube ich auch besser annehmen, glaube ich.
Ja, aber nee, bei dir ist es ist eher so eine Beobachtung. Du bist irgendwie auch so ein bisschen der Good-Film-Manager im Podcast, oder? Also das würde dir sehr schwer fallen, auch wenn du jemanden wirklich inhaltlich schwierig findest bei dem, was er gerade sagt, das irgendwie deutlich zu machen, sondern gehst dann da lieber drüber hinweg und denkst dir deinen
Teil. Ich muss
dich
jetzt sofort unterbrechen. Ich mache es jetzt schon wieder. Hast du einmal diese Story auf Social Media, also die wie nennt sich das, diese Art Impressum im Social Media, ne? Auf Instagram als auch Facebook, da steht Jobst Doppelpunkt Feelgood Manager. Das ist also ein komplett
etablierter
Fakt, ja. Also man muss jetzt keine fangen, das ist wie im Wikipedia steht das bei Jobst so drin. Also
ja.
das ist gar nicht mehr, das steht nirgendwo zur Debatte auf dieser Welt.
Ja, das stimmt natürlich so, ne? Aber ich finde das problematisch. Weil ich hätte schon eigentlich auch Bock, so, ich meine, irgendwann hatten wir mal, Christopher hatte mal Bock, mit so richtig miesen Typen mal zu sprechen.
Ja.
Aber das Problem ist, dann denke ich mir, ach, finde ich die dann doch so ganz nett und ich will jetzt auch nicht, dass die sich so schlecht fühlen. Ich will mal sich alle wohlfühlen, dann haben wir hier irgendwie so Arschlöcher sitzen. Und so richtige Arschlöcher hatten wir noch nicht. Wir hatten schon ein paar
schwierige Kandidaten,
ja. die sich sehr so geil fanden.
Kunze zum Beispiel? Ich meine, du bist halt nicht Fan. Aber
das
will
ich zum Schüler nicht sagen.
Ich glaube, wir müssen jetzt hier keine Namen nennen.
Genau, aber
bei so großen Leuten kann man schon mal den Namen nennen, finde ich. Der hört das sowieso nicht.
Der hört es nicht. Nee, aber tatsächlich so, dass so Leute, wo die halt einfach wirklich so Aspekte haben oder so Meinungen oder sowas, wo ich denke, boah, das finde ich echt schwierig.
Ja.
Wo ich aber eigentlich das Gefühl hätte, ich würde eigentlich schon ganz gerne, fände ich, die könnten eigentlich auch hier stattfinden. Aber dann wäre ich wirklich der falsche Typ dafür, weil ich denen nicht genug, auch für Sachen, die ich selber doof finde, nicht genug irgendwie Kritik geben würde. Das kann ich nicht gut. Und das habe ich nicht mal gelernt in 200 plus Folgen. Und wahrscheinlich lerne ich das auch nicht mehr. Ich bin ja auch bald in Rente. Und
aber kritisierst du auch sonst im allgemeinen Leben nie?
Ungern. Ich versuche zu verhindern. Also auf sachlicher Ebene geht das schon so, aber das wird natürlich einfacher, wenn ich Leute gut kenne und einschätzen kann. Aber hier ist ja so, ich meine, das sind Leute, mit denen wir dann vielleicht eine Stunde gequatscht haben und dann will ich denen auch nicht, dann fällt es mir schwer, denen irgendwie zu sagen, ey, aber das ist halt echt scheiße. Du da und da machst oder gemacht hast oder die Einstellung ist scheiße.
Ja.
Kann ich nicht gut.
Deswegen, ich finde immer
diese Typen-Podcasten muss.
So ein heißer Stuhl, so ein irgendein, das finde ich, ich fände das mal spannend.
Vielleicht könnt ihr das ja auch so machen, indem ihr andere Leute dazu holt, die dann die kritischen Fragen stellen. Damit meine ich ja gar nicht mich, sondern
dass könntest ihr du das denn gut?
Schon, also ich meine, ihr habt mir schon das ein oder andere Mal, ich mache ja häufiger mit Christopher die Aufzeichnung, aber du hast es auch schon mal gemacht, Jobst. Wenn ich ins Skript eine kritische Frage gestellt habe, dann hast du mir auch aufgetragen, die selber zu stellen, weil es dir unangenehm war, die kritische Frage zu stellen. Ja. Und Christopher ist auch immer so, dass er mir das immer so zuschiebt. Und ich kann das immer ganz charmant stellen. Und deswegen, das kriege ich irgendwie ganz gut hin, so dabei freundlich zu sein, aber bestimmt sind die Leute dann so ein bisschen, ich meine, ich gebe Christopher ja auch mitunter Kontra, muss man aber auch, finde ich, ne? Den kann ich ja auch schon hart kritisieren. Hält er aber auch aus. Wir haben uns auch schon richtig schlimm gestritten, Christopher.
Wir haben uns auch schon richtig schlimm gestritten, ja.
Wir mussten schon mal was aus einer Folge rausschneiden, weil ich echt dachte, das geht gar nicht, was er da von sich gibt. Aber das ist auch, finde ich, wenn man jemanden kritisiert, ist das eigentlich auch eine Form von Wertschätzung, weil man sich mit dem Menschen auseinandersetzt. Und wenn man das nicht tut, ist es eigentlich so, dass man aufgegeben hat, oder? Also ich finde...
Das ist jetzt aber ein Angriff an mich, ne?
Nein. Finde ich gar nicht. Aber ich selber finde tatsächlich Kritik auch als eine Form der Anerkennung.
Wahrscheinlich ist das so.
Und ich kann das total nachvollziehen, dass man das ungern macht. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch zu Leuten aufblickt oder so, ne? Gibt ja verschiedene Gründe, warum man das vielleicht nicht macht, also Persönlichkeitsstruktur. Aber so wie ich ganz oft das Gefühl habe, auch als Frau so ein bisschen außen vor zu sein in dieser doch von sehr vielen Männern stark dominierten Szene, da bin ich ja irgendwie auch außen vor. Und wenn man so nicht so ganz drin ist, ist das manchmal auch einfacher. Ich habe diese ganze Bromance nicht, die ihr vielleicht mitunter erlebt. So, ne? Das macht es für mich auch einfacher, Kritik zu üben an irgendwelchen, vor allen Dingen ja auch Typen für mackriges, sexistisches Verhalten oder so. Ja. Genau. Aber ich würde gerne zum nächsten Thema übergeben, wenn das für euch in Ordnung ist.
Yes.
Ich fand es gerade irgendwie ganz interessant, so doch rauszuhören bei dem Blick in die Vergangenheit der Entwicklung des Podcasts, wie viel Persönlichkeit von euch da drin steckt und wie viel auch einfach mal machen. Ich finde vor dem Hintergrund auch mal ganz interessant, drauf zu gucken, wie ist denn so die Zukunft? Genau, ihr sprecht ja viel über Punk-Vergangenheit und Gegenwart. Was wäre für euch eine Zukunft von Punk oder Hardcore? Was kann, was darf, was sollte bleiben? Und was muss sich ändern?
Sag du, Christopher.
Ja, ich finde die Frage so...
Was kann bleiben, was muss sich ändern? Ich meine, gerade
ich
wo
finde
wir
das
waren,
so, ich finde
das
so schwierig, über Dinge zu sprechen, also ich finde es so schwierig, Fragen zu beantworten, die ich mir nie stellen würde. Weil dieses, was kann bleiben, was kann ändern, ich finde, Punk und Hardcore, das ist wie ein Gewächs, was unterschiedlich stark oder in unterschiedlichen Ausprägungen über all diese Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist, was an der einen Stelle mal eingegangen ist und an der anderen Stelle wieder neue Knospe hochgekommen ist und so. Und ich finde das eigentlich gut so. Und ich finde es auch faszinierend, wie häufig auch viele, gerade Ältere, sagen, der Hardcore ist ja auch tot, das gibt's ja alles irgendwie gar nicht. Die das deshalb sagen, weil sie immer nur auf die gleiche Stelle gucken, ne? Genau, weil die den Blick praktisch auf den Sandkasten richten, der ihnen, den sie bestellt haben, und der ihnen praktisch so als das Zentrum von ihrem Hardcore oder ihrem Punk so etabliert wurde. So. Und weil vielen dann gar nicht klar ist, und darauf wird geguckt und merken dann, wissen daher gar nicht, dass es an einer ganz anderen Stelle neue Sachen gibt. So, und genau das finde ich gut und wichtig, dass sich alles auch in Bewegung ist, und es ist auch in Ordnung, wenn es mal wieder kleiner wird und irgendwie nicht so groß, oder wenn es musikalisch auch unterschiedlich, natürlich wiederholen sich viele Dinge immer, irgendwie, das steht außer Frage, aber trotzdem finde ich es gut, wenn sich Dinge verändern und an anderer Stelle wieder so aufwachsen. Ich habe es heute auch wieder gesehen, irgendwie Jobs, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, in diesem Korbach, da passiert irgendwie total viel. Ich sehe dauernd, dass irgendwas auf Korbach, 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 und Korbach ist so ein mieser Mann, wie war ich auf Klassenfahrt in Stufe 7. Das ist irgendwie ein super kleiner Ort, und offensichtlich
fahren wir mal hin.
Ich möchte, ja, oder laden die hier mal ein, irgendwie die Organisatoren.
Die Korbacher innen?
Ja, also Jugendhaus, ich glaube, Jugendhaus Korbach ist dauernd jetzt.
Wo
irgendwas.
Ist das?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Wir
ich glaube in Nordhessen oder so. Ich glaube Nordhessen. Müsste das sein. Google mal.
Korbach represent. Ich gucke jetzt, wo Korbach ist.
So, und das finde ich gut. So, und ich finde es auch gut, dass ich finde es auch in Ordnung, wenn praktisch Alte dann irgendwann den Anschluss verlieren und sich in ihrer Welt bleiben. So, und ich bin zum Beispiel, ich bin ja total immer interessiert auch an neuen jungen Bands, und versuche die auszuchecken und versuche da up to date zu bleiben. Und ja, und wenn du mich fragst, was kann bleiben, was kann weg, was weg, nichts muss weg, aber ich finde es gut, wenn es sich verändert und es unterschiedliche Ausprägungen gibt, und ich finde es auch schön, wenn jüngere Generationen das für sich entdecken und daraus was Eigenes für sich machen.
Ja.
Und ich habe nicht den Anspruch, dass mir immer alles gefällt, so, aber das ist so, das finde ich gut. Das wünsche ich mir.
Das liegt übrigens, Korbach liegt zwischen Dortmund und Kassel.
Ja. Sag ich doch, Nordhessen. Ja. Ist aber Hessen, oder?
Ja. Also ich finde es schade, dass du gar nicht so richtig auf die Geschlechterthematik eingeht, weil ich habe das ja eingangs auch schon erzählt, dass ihr schon Schwierigkeiten habt, irgendwie zumindest so den Ausgleich mit Flinterpersonen zu schaffen. Ne? Das ist
Moment, war die Frage jetzt eben auf den Podcast bezogen oder auf Punk und Hardcore im Allgemeinen?
Punk und Hardcore im Allgemeinen.
So, ja.
Genau, und da, also ich war gestern bei 30 Jahre Mörser. Und da waren wirklich eine Handvoll Flinterpersonen. Das war schon
wenige,
sehr,
meinst du? Sehr wenige.
Ja, sehr wenige.
Ja.
Sehr wenige Frauen, sehr wenige Flinterpersonen, fast nur Typen, alte, weiße Männer. Und da denke ich mir dann immer schon, hey, ich meine, das ist auch historisch gewachsen, ne? Ich glaube, diese ganze Szene war damals auch schon sehr männlich dominiert, und es gab wenige
gerade,
Frauen.
Gerade vor 30 Jahren, dieses Hardcore in Deutschland, total.
Genau. Und dann sind die wenigen, die jetzt dabei waren, vielleicht auch noch rausgekindert. Ist ja vielleicht auch nicht der, sagen wir mal, familienfreundlichste Ort. Oder wie soll man das sagen? Das finde ich schon irgendwie schade, dass es so ist, aber ich denke, generell tut sich da vielleicht auch einiges. Es gibt immer mehr Personen, die aktiv sind. Und
muss ich auch tatsächlich sagen, klar, bei so einer alten Band wie Mörser, da ist das kann man, glaube ich, jetzt nicht als repräsentativ für den aktuellen Status der Punk- und Hardcore-Szene sehen. Also guck mal, ich war auf allen Shows, auf denen ich in der letzten Zeit war, jetzt hier vor ein paar Tagen bei Slant und Traidora, das ist organisiert von Flinterpersonen, da war ein richtig, richtig hoher Anteil von Flinterpersonen auf der Show und auch vorne im Pit. Ich finde, da sieht man schon deutlich mehr als vor 25 oder 30 Jahren, und das finde ich gut, wenn das so bliebe und wenn sich das so weiterentwickelt.
Genau. Das würde ich nämlich auch mir wünschen, bei was muss sich ändern. Wäre das so ein, und was sollte bleiben? Da würde ich immer denken, die Orte sollten bleiben, weil viele Orte sind zunehmend gefährdet und das,
Aber dann gehen alle nach Korbach. Dann gibt's neue Orte.
Ich war jetzt auch mal in Witzenhausen mit Choir Boys. Ja. Da war ich auch noch nie. Fand ich auch ziemlich cool, was die da so aufziehen. Ist ja auch irgendwie ein kleiner Ort, ne? 18.000 Einwohner und da gibt's einfach mal Shows.
Ja.
Das fand ich auch cool, dass es das immer noch gibt, aber es ist ja eher der gegenteilige Trend.
Ist das so?
Ja. Also ich glaube, da wo ich aufgewachsen bin, gab es früher auch schon so Punk-Hardcore-Shows, da ist nichts mehr. Da gab es auch so ein Festival, da ist passiert nichts mehr, ist komplett tote Hose. Ich würde mich wundern, wenn es überhaupt noch eine Punk-Band geben sollte in Farel. 263,
aber Orte sind natürlich Farel. Schon total wichtig. Ne? Es gibt schon immer auch einen Haufen neue natürlich, andere sind so sehr etabliert oder müssen auch zumachen, wie auch immer. Ja. Ne? Aber es gibt in Berlin ja gerade so gibt schon auch ein paar neue, aber auch viel mehr, als ich das zu meiner noch aktiveren Bandzeiten gemacht hatte, gibt es halt viel mehr auch so quasi kommerzielle Läden. Das war also in den 90ern für mich überhaupt kein Thema. Da gab es nie mal irgendwie so eine Clubshow, wo irgendwie, sondern das waren alles irgendwie halt so alternative, autonome Jugendzentren, die natürlich aber auch die Struktur natürlich gestellt gekriegt haben von Städten, Gemeinden etc.
Ja.
Das war echt der größere Teil. Das gibt's natürlich zum Teil noch, die haben natürlich auch Schwierigkeiten. Aber klar, so eine Infrastruktur ist schon ultra wichtig und das fände ich schon total blöd, wenn das wirklich nur noch so einer semi-professionellen Verwertungsgeschichte ist, wo alles nur so halb privatisiert ist oder Sponsoring von einer Sparkasse oder Spotify oder whatever halt so, ne? Also es gibt's natürlich auch aber es ist halt schon generell einfach also viel, viel breiter geworden. Also ich komme schon immer wieder so, also es ist für mich gibt es dieses eine Punk-Ding halt überhaupt nicht mehr, sondern es gibt so crazy viele unterschiedliche Sachen, wo es wirklich teilweise überhaupt keine Überschneidungen mehr gibt, die irgendwie alle für sich so ihr eigenes Ding machen. Das finde ich auch total okay bis gut. So. Manchmal wünsche ich mir so ein bisschen mehr auch nochmal so Überschneidungen, weil ich glaube schon, dass es in dieser Größe, die halt auch gerade so altes Punk-Ding genommen hat, mit so ein paar tausend Leuten, die zu irgendwelchen Konzerten kommen, so ist es schon, sind sich manche so in ihren Sub-Szenen oder wie auch immer schon genug und da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen, wo ich jetzt, um noch wieder zum Podcast zu kommen, schon auch hoffe und das Gefühl habe, dass wir da schon irgendwo so dazwischen sind und gar nicht so richtig so einem Ding zuzuordnen sind, sondern mit genug Leuten aus, die wahrscheinlich, also hat auch schon durchaus in der Vergangenheit dazu geführt, dass Leute gesagt haben, nee, mit euch spreche ich nicht, weil ihr habt die und die Person im Podcast gehabt. Mhm. Aber das finde ich so, um das auf so einer Metaebene mal zu gucken, das finde ich eigentlich total, also gut, wenn Leute, die eigentlich vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, nicht nur übereinander sprechen, sondern irgendwo auch miteinander und vielleicht miteinander noch was mitkriegen, so, ne? Und da sitzen wir, glaube ich, so ganz gut dazwischen eigentlich. Und das, deswegen so den Punk gibt es ja gar nicht, ne? Das ist ja Quatsch.
DIY war ja immer auch so ein ganz wichtiges Prinzip im Hardcore und im Punk. Würdet ihr eigentlich sagen, also ich würde mal so aus meiner eigenen Sicht ergänzen, so, die DIY-Ästhetik, gerade auch bei Veröffentlichungen, hat doch stark nachgelassen und auch bei Produktionen. Ist DIY trotzdem als sozusagen Kernprinzip der Szenen noch lebendig oder ist es längst durch professionelle Strukturen ersetzt?
Sowohl als auch, glaube ich. Also für mich ist das total relevant, aber es gibt ja echt genug irgendwie, die halt nichts damit zu tun haben, die trotzdem halt irgendwie so ihr eigenes Ding aus Punk und Hardcore machen, wo ich sage, das ist überhaupt nicht meine Welt, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, also manchmal wechselt sich das raus, ne, so ein Turnstyle-Ding, die haben natürlich nichts mehr mit einer DIY-Szene zu tun, außer dass sie vielleicht auch nochmal da spielen und Connections natürlich haben, aber mit dem ganzen Maschinerie, die da drumrum ist und Leute das natürlich auch so auf allen Ebenen, auch bei semi-professionellen größeren Labeln, bei Konzertveranstaltungen, dass natürlich teilweise einfach auch oder Plattenläden oder whatever auch machen, um halt damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Aber das, ja, also ist, für mich ist das nicht relevant. Ich bin, für mich ist das echt, also jetzt so ganz persönlich, ich bin froh, dass alles, was ich für mein Dazutun in Punk mache, sei es Podcast oder Band, das ist alles nichts mit irgendwie, da spielt Geld überhaupt keine Rolle. Und das finde ich total angenehm, dass ich dann nicht irgendwie mit meiner Band oder Bands jemals irgendwie zu irgendwelchen Veranstaltern gehen muss und sagen, können wir, also um Geld zu fahren, bin froh, dass es nicht so ist. Und das ist aber natürlich auch ein Privileg, total, weil ich, also beziehungsweise gehe ich auch arbeiten.
Ich finde, DIY ist ja aber auch, besagt ja eigentlich, dass man Dinge selber macht und selber angeht. Und das sehe ich, also selbst bei denen, also klar ist, dass wir eine ganz große Basis haben an Bands und an Aktivisten, Leuten, die was machen, die Dinge selber machen, ne? Shows veranstalten, Bands aufnehmen, so, die wenigsten haben ja irgendwelche Producer oder Plattenlabels, die ihnen das bezahlen, sondern die meisten, die Bands machen, nehmen es selber auf, es wird ganz viel selber organisiert, es wird ein Netzwerk, so, und ob jetzt da auf dem Weg jemand auch mal Geld verdient, das finde ich jetzt gar nicht so richtig relevant. Die Frage ist natürlich, ab wo hört Punk da irgendwo auf, wenn es zu professionell wird?
Nö, finde ich nicht.
Ja, finde ich.
Es aufhört.
Aber ich habe da noch mal so eine Frage. Was würdet ihr schätzen, wie viele von euren Gästen und Gästinnen sind durch das, was sie in der Szene irgendwann mal gelernt haben als Skill, ne? Robert Schulze mit seinem Plattenladen bis aufs Messer oder weiß ich nicht, irgendwelche Musiker, ne, Ingo und Guido von den Donuts, die haben ja immer irgendwann was in diesem Szene-Kontext gelernt, ihr Instrument oder ein Distro gemacht oder gesiebdruckt oder was auch immer sie gemacht haben, eine Radioshow oder. Und haben dann irgendwann das professionalisiert und zu ihrem Beruf gemacht. Wie viele von denen, die ihr als Gast habt, haben mit dem Skill, den sie quasi im Szene-Kontext haben durch DIY, später dann tatsächlich ihren Beruf darin gefunden, das zu machen? Könnt ihr das so einschätzen?
Nö.
Sind bestimmt schon einige, oder?
Sind einige, glaube ich auch.
Sind einige, aber ich glaube, man muss die Frage im Grunde weiterstellen. Ich glaube, die eine Sache ist, ob ich genau das, was ich im Hardcore-Punk-Kontext mir irgendwann angeeignet habe, ob ich genau das praktisch professionalisiere. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, hier so ein Nikolai Potthoff, der ganz früh praktisch Band gemacht hat und ganz viele Bands auch aufgenommen hat. So, ja. Und der dann praktisch so dieses Aufnehmen, dieses Producing dann zu seinem Beruf gemacht hat. Das ist ja eine Sache. Genau das Gleiche praktisch in eine kommerzielle Welt zu tragen und so. Das andere ist aber, inwieweit man die Skills, die man in der DIY-Hardcore-Punk-Szene gelernt hat oder den Mindset, den man da aufgebaut hat, inwieweit das praktisch ein menschlicher Werkzeugkasten ist, der einem in ganz anderen Kontexten hilft. Zum Beispiel auch, Claude, bei dir, wir haben uns da schon oft drüber unterhalten, dass du auch in deinem Beruf irgendwie ganz viel immer gewuppt kriegst, dass dich die Leute irgendwie, egal in welche Aufgabe sie dir übertragen, selbst wenn du die noch nie gemacht hast, dass du gerade aufgrund deiner Punk-Skills und deiner Punk-Expertise, den DIY-Herausforderungen gelernt hast, dich schnell in Dinge einzuarbeiten, Lösungen zu finden und so. Und ich glaube, das ist etwas, was die allermeisten unserer Gästinnen miteinander verbindet, dass die Dinge, die sie in ihrer Punk-Hardcore-Zeit gelernt haben, dass die eine Ausstrahlungswirkung ins spätere Leben haben. Ob die dann noch was mit Musik oder Punk oder mit der Szene noch was zu tun haben oder nicht, ich glaube, das hat eine Ausstrahlungswirkung ins gesamte Leben.
Das klingt aber alles sehr positiv,
Christoph. Ja, ist es ja auch.
Und ich würde das tatsächlich eher negativ sehen, weil es macht mich viel besser verwertbar in so einer Verwertungslogik, ne? Ich kann mit ganz wenig improvisieren und gleichzeitig in DIY beuten wir uns ja auch alle aus, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Wenn wir so ein Konzert machen, also ich mache ja hier in Bremen Konzerte, das sind im Prinzip zwei Arbeitstage, für die ich nichts bekomme, außer dass Leute glücklich sind und dankbar.
Ja, ist doch geil.
Ja, aber das ist halt auch irgendwie dann nachvollziehbar, dass Leute vielleicht sich irgendwann dazu entschließen, ihren Job daraus zu machen und sich bezahlen zu lassen. Und fair bezahlen ist ja eigentlich auch was Gutes, weil ich meine, ich plakatiere, ich mache das Poster vorher in Photoshop, dann gehe ich zum Copyshop, drucke es aus, ich mache Online-Werbung, schreibe irgendwelche Texte, verteile Flyer, koche das Essen, räume auf, putze Klos, organisiere Techniker und so. Organisiere eine Backline. Da ist halt super viel, was passiert, was aber ja mich auch natürlich weitergebracht hat, dass ich selbst und mir alles Mögliche zutraue. Das liegt sicherlich auch an meiner Sozialisation in DIY, aber dadurch mache ich mich auch bei der Arbeit ganz oft natürlich beliebt, indem ich da auch mit beschissenen Voraussetzungen so das Maximum raushole, weil das macht man in so einem Jugendzentrum, wenn man da so eine ödelige Küche hat und denkt, man muss jetzt hier für 25 Leute Essen kochen. Das geht schon irgendwie, man kriegt es hin. Dann macht man das bei der Arbeit genauso. Und das machen ganz viele auch, die irgendwann aus ihrem DIY-Hobby sich im Kulturbetrieb oder wo auch immer haben anstellen lassen, die dann da auch an ihre Grenzen gehen. Teilweise dann auch Überstunden machen bei irgendwelchen Events oder schlechte Bedingungen hinnehmen, weil natürlich auch der Traum ist, irgendwie vielleicht auf einem einem Veranstaltungsmanagement zu arbeiten und diesen DIY-Ethos damit reintragen. Also ich sehe das nicht nur positiv, sondern ich sehe das durchaus auch kritisch. Ich bin halt dadurch auch attraktiv für einen Arbeitgeber.
Ja, aber die verstehe ich komplett, kann ich alles nachvollziehen, aber die Frage ist natürlich, wie weit du, also das ist ja da immer noch am Ende die Entscheidung jeder einzelnen Person, inwieweit ich sozusagen, wofür ich das mache. Ne? Also es geht ja nicht nur um Skills, sondern es geht ja eher um Haltung und wofür mache ich das und finde ich das gut. Und wenn ich das nur für eine Verwertung mache, so, dann kann ich das vielleicht irgendwie auch, ist ja okay, theoretisch. Aber ich kann ja auch genauso sagen, nee, für den Scheiß mache ich das nicht. So. Und das finde ich, glaube ich, der große Unterschied zu sagen, ey, ich mache das für eine Sache, die mir aus den und den Gründen wichtig ist. Du findest es ja offensichtlich wichtig, dass ein Konzert stattfindet, auch wenn da vielleicht nur 25 Leute kommen oder sowas. Ja. Und ziehst ja sowohl für dich was raus, als auch für alle anderen. Und das finde ich ja auch gut. Aber das brauchst du natürlich in Arbeitszusammenhängen theoretisch nicht zu machen. So, aber sehe ich auch so. Aber tatsächlich ich habe gerade noch was gedacht, wo ich sage, genau da ist für mich so ein Knickpunkt, obwohl das halt so Graubereiche sind, ne? Nämlich wenn du jetzt als Beispiel anfangen würdest zu sagen, ey, ich habe hier doch total viel Arbeit für so ein Konzert, das ist ja meine Arbeitszeit. Ich will jetzt auch dafür bezahlt werden.
Ja.
Dann kippt's irgendwo. So, das ist total nachvollziehbar auf eine Art.
Ja.
Aber dann hört's für mich irgendwie, dann finde ich's uninteressant. So, weil für mich dieses ganze Ding, alles was, ja, ich spreche jetzt nur für mich, ne? Also was ich für mich in dieses ganze Ding, nennen wir es ruhig mal Punk, scheißegal, reingepackt habe, da habe ich nie dran gedacht, irgendwie, dass das irgendwie verwertbar, dass ich das irgendwie aufwiegen lassen muss oder sowas. So, und klar habe ich das irgendwie aus einer privilegierten Position rausgemacht. Ne? Ich habe irgendwie gearbeitet, ich habe studiert, ich hatte genug Geld, um das sozusagen auch zu finanzieren. Ja. Aber das ist, glaube ich, so für mein Ding von Punk schon, schon total wichtig, dass es eben genau nicht, dass Leute sagen, ah, Moment mal, ich war jetzt hier irgendwie aber 3,5 Stunden, ich habe einen Stundensatz von XY und ich brauche jetzt bitte diese, ich rechne das sozusagen auf und ein. Weil dann wird's, dann nervt's. Und da gibt's auch Graubereiche. Und es gibt Leute, die irgendwie da rausgewachsen sind, die nett sind und die das cool machen, die Plattenläden machen, die was weiß ich, die auch Konzerte veranstalten und damit ein bisschen Teil ihres Lebens und Heils finden. Ist alles in Ordnung. Ja. Aber sobald, wie gesagt, für mich wird's irgendwie, wenn so Kohle mit reinkommt, dann denke ich mir so, ja, okay, verstehe ich vielleicht, aber nervt mich irgendwie.
Ja, das Argument ist ja, dass gesagt wird, genau das mit der Argumentation, die Claude gerade gebracht wird, ist das Argument, warum sollen eigentlich die Leute, die da so viel Arbeit reingeben, warum soll das nicht auch vergütet werden? Und ich glaube auch zum Beispiel, dass diese größeren Tour-Management-Sachen, die sagen, wir buchen die Bands nicht in die kleinen Jutsis, wo sie irgendwie vielleicht mit Handschlag und ein paar hundert Euro nach Hause gehen, wenn ich die Möglichkeit habe, die besser unterzubringen, den irgendwie ein Hotel zu bezahlen oder was auch immer, oder dass sie nicht mit Schulden nach Hause kommen und so. Ich glaube, das ist genau der Ansatz, gerade von denen, die es verprofessionalisieren, zu sagen, die Professionalisierung ist ja auch eine Form der Anerkennung von viel Arbeit, weil dann nämlich die Arbeit auch auf einer wirtschaftlichen Ebene anerkannt wird. Und weil die Leute dann in die Lage versetzt werden, eben nicht nebenbei noch irgendeinen anderen Lohnjob machen zu müssen, mit dem sie sich vielleicht nicht identifizieren und wo sie sich irgendwie ausgebeutet fühlen, sondern warum können die Leute nicht mit dem, wofür sie brennen und wo sie Spaß dran haben und wo sie eine Erfüllung drin sehen, was ja Arbeit ist, warum reicht das nicht, um damit auch ein Leben zu führen? Das ist ja genau das Argument.
Total. Also absolut nachvollziehbar. Ich finde, wir könnten mal zu der nächsten Frage übergehen. Es hat sich vorhin schon was Ähnliches angedeutet. Und zwar ist das eine sehr berechtigte Frage. Da geht es auch um kritischen Konsum. Und zwar Social Media. Einige haben das ja auch gehabt, mal zu fragen, warum pfeift die Szene, und das macht ihr ja auch, so oft auf DIY, sobald es um digitale Plattformen geht?
Warum nutzen so ironischerweise ein Kommentar auf Facebook, ne?
Ja. Warum nutzen so viele lieber Insta, Facebook, TikTok statt oder auch Twitter, statt freie Alternativen wie Mastodon oder PeerTube oder Blue Sky?
Benutzen wir ja auch übrigens. Also wir benutzen ja auch.
Nutzt ihr auch. Aber da erreicht ihr ja auch genauso. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Spotify.
Genau.
Erreicht ihr die Leute nicht. Da kommt kein Diskurs zustande, denke ich mal. Ne?
Nee. Auf Mastodon am allerwenigsten. Ich habe das Gefühl, dass es einfach diese so etablierte Gewohnheiten zu brechen, ist scheinbar total schwer. Also, sehe ich ja bei mir selber auch. Also ich, wenn ich jetzt, ich habe diese ganzen Social Media Plattformen, die habe ich auch alle. Wenn ich auf Mastodon und Blue Sky gehe, passiert deutlich weniger und deutlich weniger Interessantes, in Anführungsstrichen, als beispielsweise auf Instagram, weil die meisten Menschen, die ich halt kenne, sind auf Instagram aktiv.
Ich finde, bei Instagram ist halt schade, dass nicht so eine richtig gute Diskussion wie bei Facebook aufkommen kann, weil das einfach ja eine Bild-App ist, ne? Die ist ja sehr stark visuell fokussiert. Und ich denke dann immer, naja, früher gab es ja auch so Message-Boards oder so. Aber scheinbar ist die Zeit von Message-Boards, wo wirklich ja auch der Großteil mit dabei war, oder? Also da waren doch wirklich viele irgendwie beteiligt beim Mafia. Das wird wahrscheinlich nicht mehr wieder was werden. Ich war da auch nicht, aber ich habe mich da mal kurz angemeldet, mir war es zu doof und ich war dann wieder weg, aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ja, aber gibt es da eine Alternative, ist die Frage.
Ich glaube, es gibt keine Alternative.
Ganz kurz, möchte ich ganz so einhaken. Technisch ginge das, ne? Also das, ich glaube, den aktivsten Austausch haben wir tatsächlich auf Facebook, aber auch nur in den Kommentaren. Das gleiche Kommentare könnten auch auf Instagram sein.
Sind sie aber nicht.
Aber sind sie nicht. Also,
aber wisst ihr was über die Statistiken eurer HörerInnen? Also wie viel sind männlich, weiblich? Was ist so das Durchschnittsalter? Ist das nicht vielleicht schon der Grund, warum die alle auf Facebook sind? Ja, ich bin auch noch auf Facebook übrigens.
Ja, klar.
Aber wir haben tatsächlich auch viele, die sagen, sie kommen auf Facebook eigentlich nur, um bei uns da so zu gucken, was bei uns läuft.
Würden die nicht auch woanders hinkommen? Das sollten wir die mal fragen. Würden die nicht auch irgendwo...
Ja, ich habe das ja auch in Blue Sky Abwanderung, als ich die Blue Sky und Mastodon Accounts aufgemacht habe, habe ich das ja auch angekündigt. Da tröppeln dann so ein paar Leute hinterher. Aber natürlich gehst du da erstmal hin und das ist so ähnlich, als wenn du in einen Club reingehst und keinen kennst. Und deine ganzen anderen Freunde sind auch woanders.
Ja, aber am Ende, ne, würde ich auch, also am Ende ganz so, also wir werden das bestimmt noch so ein bisschen weitermachen, aber am Ende des Tages, ne, scheiß auf Social Media. Also da findet natürlich auch immer mal wieder ein halbwegs sinniger Austausch statt, aber da ist auch so viel Quatschkram. Es gibt immer so ein, zwei Typen im Servicefall, die wirklich nur so blöde Kommentare machen, wo du sagst, ja, I get it, ist okay und verstehe ich irgendwie auch und Provokation und Zynismus kann ich irgendwie, aber irgendwie nervt es irgendwie auch so ein bisschen auch so. Also deswegen, ich nehme mir das Wissen, haben wir ja auch vorhin schon gehört, ne, mehr zu Herzen, als ich das sollte, in meiner Übersensibilität, die ich da habe. Aber am Ende des Tages, ne, scheiß drauf, glaube ich, ist es, wenn das hier was Gutes machen kann, ne, dann, dass irgendwie bessere Gespräche im echten Leben stattfinden. Und das tut's halt schon auch immer noch. Und auch für mich, ne, dass ich ja immer wieder irgendwie, also sowohl wir halt hier während der Aufnahmen gute Gespräche führen, aber auch dadurch halt, glaube ich, mit Leuten und auch das, glaube ich, erleben auch Leute, die hier zu Gast waren, dass die halt natürlich dann auch nochmal irgendwie andere Gesprächsgrundlagen vielleicht gibt, die vielleicht sinnvoller sind als irgendwelche Facebook-Kommentare, die halt wirklich natürlich oft Quatsch sind. So, und das ist ja okay. Als Unterhaltung finde ich es ja auch manchmal witzig, wenn man irgendwie, keine Ahnung, auch wieder diese Gestrickpullover rausholen aus den 90ern oder sowas und Leute so alte Bilder davon raus oder sowas.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja nicht nur die Kommentare und der Austausch im Dialog, sondern und das muss man dir ja auch wirklich sehr hoch anrechnen. Was du gerade auf Facebook ist ja im Grunde machst, ist, dass du dieses eigentliche Audioprodukt.
Unterhaltungsprodukt, meinst du?
Das ist Unterhaltungsprodukt. Ja, im Grunde noch zu viel mehr Unterhaltungsprodukt machst, weil du nämlich ja zu den Themen der jeweiligen Folge praktisch täglich noch Zusatzinformationen und Bilder und Videos und so weiter postest, so dass das Unterhaltungserlebnis ja noch viel viel, viel größer und viel bunter und viel runder ist dadurch.
Verdammt, ich muss aufhören damit.
Ja.
Da
wenn du deine Riesenhits irgendwie...
Riesenhits. Wie geil ist aber auch, was für geile Songs ich schon gepostet habe auf Facebook. Nur
Riesenhits. Und teilweise auch richtig schlimme Hits.
Nichts. Aber es ist schon wieder Spotify. Ich hätte gerade Bock, nochmal so eine Riesenhits-Playlist zu machen.
Ja, übrigens, apropos Playlist. apropos Playlist. Da muss ich zum Beispiel, mit der bin ich ja sehr unzufrieden. Weil wir hatten ursprünglich die Playlist, haben wir gesagt immer, dass die jeweiligen Gästinnen und dass auch wir beide immer noch so aktuelle Songs dazu machen.
Ja, todlangweilig.
Nee, das ist überhaupt nicht todlangweilig.
Mach das doch extra.
Aber warte, die Playlist ist praktisch unhörbar, weil
da. Natürlich ist die unhörbar.
Die ist komplett unhörbar.
Ja, natürlich.
Weil es ein riesiger Mischmasch aus dem Lieblingssong mit 15 und so, also das ist komplett unhörbar. Die ist
komplett unhörbar.
Und damit ist sie fast überflüssig. überflüssig.
Ja, und deswegen ist sie geil, weil sie komplett überflüssig ist. Aber aktueller Quatsch habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich höre auch nichts Aktuelles.
Aber das ist vielleicht dann auch wieder richtig Punk, drauf zu scheißen.
Auf ja, irgendwelche die ist natürlich unhörbar. So, also ja, ich, aber tatsächlich, ich frage die Sachen schon meistens ab, weil ich dann denke, okay, das ist dann ganz guter Facebook-Content und oft kommen da ja auch gute Sachen. Und das sind dann ja auch Sachen, natürlich dann, keine Ahnung. Da kommen schon geile Sachen bei raus manchmal.
Ich würde jetzt schon mal den nächsten Themenblock einleiten wollen. Bitte. Der handelt von Tabus und Regeln, also was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Wir haben schon so ein bisschen auch in vorherigen Gesprächen Themen angerissen. Also früher war Punk ja wenig reglementiert, würde ich jetzt einfach mal als These in den Raum werfen. Und über die Jahrzehnte gab es halt viele Debatten darüber, was noch in Ordnung ist und was vielleicht auch nicht mehr in Ordnung ist, auch in Bezug auf Verhaltensweisen, aber auch in Bezug auf Sprache. Und ich finde ja selber, also mir fallen schon so ein paar Sachen ein, die kritisch reflektiert wurden, was Sprache angeht innerhalb der Szene. Ich weiß nicht, ob euch da auch vielleicht so ad hoc schon irgendwas einfällt. Deswegen mal so ganz grob die Frage erstmal, was ist eigentlich in 2025 im Punk, Hardcore, Underground nicht mehr okay? Gibt es Themen oder Begriffe, die heute tabu sind, aber die früher vielleicht völlig normal, alltäglich, selbstverständlich waren, dass man sie benutzt hat? Fällt euch da irgendwas ein? Oder soll ich euch mal so Sachen sagen, die mir so ad hoc
dazu einfallen? Ja, fang doch mal an, gerne.
Brotherhood.
Ja. Was ist damit?
Brotherhood ist zum Beispiel so ein Begriff gewesen, der im Hardcore zu den Anfangen ein Riesending war. Es wurde ganz oft besungen, Brotherhood, Brotherhood, Brotherhood.
Stimmt.
Heute finde ich das super peinlich, muss ich sagen.
Ja, das macht aber auch zu fast niemand mehr, oder?
Ja.
Das machen nur noch Volltrottel, oder?
Eigentlich ja.
Die nichts verstanden haben.
Ja, also sowas. Also natürlich, ich meine, die
Wobei
die
man Welt, aber natürlich auch sagen muss, das waren halt auch alles zu der Zeit Typen, ne? Also der Begriff hat die Realität praktisch gespiegelt. Das war im Grunde nicht nur eine Frage der Terminologie.
Es manifestiert sich ja dadurch auch, ne?
Ja.
Ja. Genau. Das ist ja wie so eine Anrufung, ne? Irgendwie, und dann sind die Frauen nicht mitgemeint oder die Flinterpersonen nicht mitgemeint, keine trans, queer, keine Ahnung, sind alle nicht mitgemeint. So, das ist nur für die Boys.
Ja, aber. Genau. Hast du noch mehr?
Mir ist noch irgendwie so eingefallen, so eine Erinnerung daran, dass früher, so in den 90ern, und das können wir jetzt mal kritisch, ich bin ja 84 geboren, das heißt, ich bin ja jetzt selber in den 90ern auch noch nicht so richtig deep in der Szene drin gewesen und habe noch auf dem Dorf gelebt. Aber früher war PC schon auch ein Schimpfwort mitunter und war so ein bisschen kritisch gemeint, oder?
Echt? Bei mir nicht.
Bei mir auch nicht.
Nee? Mhm.
Gab's natürlich. Dass Leute das scheiße. Ja, gibt's aber jetzt ja noch genauso.
Im Punk, ich habe das schon so in Erinnerung, dass so PC, das sind Spießer. Das ist irgendwie scheiße.
Wenn ich das Gefühl, dass es eher jetzt so ist, bei so manchen Altpunk-Dudes.
Richtig.
Die da keinen Bock drauf haben.
Ja.
Mhm.
Ansonsten sehe da ehrlich gesagt nicht so, das ist für mich gar nicht so ein punk-spezifisches Ding, was du da aufmachst, gerade diese Thematik. Es gibt natürlich, also die Welt hat sich verändert, es gibt mehr Wissen, es gibt Sachen, wo man sagt, okay, wenn ich nicht irgendwie will, dass meine Sprache irgendwie Leute ausgrenzt oder diskriminiert, dann ändere ich die natürlich, ne? Und es gibt Leute, die das selbstverständlich machen. Und das zieht sich natürlich irgendwie durch andere Lebensbereiche genauso, durch diese Musikszene. Es findet natürlich irgendwie alles natürlich viel öffentlicher statt. Und es gibt Leute, die halt irgendwie dann manchmal aus nachvollziehbaren Gründen, manchmal einfach nur aus Beklopptheit sich furchtbar drüber aufregen oder nicht gendern oder so. Das ist also, wobei das natürlich auch nicht das für mich, also nicht das wichtigste Thema der Welt ist, so, ne? Und aber ich glaube einfach, das ist wichtig, ist ja sozusagen die Haltung dahinter auch, ne? Und da kann man, ich glaube, Also natürlich gibt es Tabubrüche, die Punk früher auch gemacht hat und machen wollte. Ne? Ich meine, der Klassiker ist natürlich immer noch Sid Vicious im Hakenkreuz-T-Shirt. Natürlich macht das 2025 keinen Sinn mehr. So. Oder vielleicht irgendwann wieder. Aber ehrlich gesagt, glaube ich im Moment gerade nicht. Und da sehe das macht für mich, also sehe ich diese Besonderheit von Punk gar nicht mehr unbedingt so. Wobei natürlich viele Leute, ne, also jetzt schon sagen, ja, aber Punk hat doch schon immer provoziert und wollte das auch und macht es jetzt gar nicht mehr und so. Also, weil das mache ich, also mein Punk provoziert gerade nicht. Ich bin nicht der große Provokateur. Nee. Und mein Hakenkreuz-T-Shirt lasse ich im Schrank. Hast du eine?
Nee, sehe ich genauso.
Das ist müßig ein bisschen, oder?
Ja. Oder aber so, zum Beispiel hier kommt so eine Band wie Hammerhead, provozieren die?
Nö. Finde ich nicht. Mhm. Ehrlich gesagt nicht. Wen denn? Die machen, also sind amüsant und aber es provoziert nicht so wirklich. Und wenn, dann ist es bei denen mehr so auch so Szene intern, das finde ich voll okay.
Genau, das stimmt. In der Tat, ich glaube, dieses Provozieren des Punks, des frühen Punks, hatte ja auch was damit zu tun, also mit der Obskurität des äußeren Auftretens. Genau. Ne? Also wie, weil sich die frühen Punks, der äußere Punk-Look als solches war ja total ungewohnt damals auch und irgendwie zerrissene Klamotten und so alles, das war
das war ja schon Provokation.
Das war genug, ja schon, ne? Provokation irgendwie. Ich glaube, auch so frühe Punks, die sind ja auch so, allein für ihr äußeres Auftreten so wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses dann so festgenommen worden und so. Heutzutage kann man ja, wie ich meine, optisch überhaupt nicht mehr provozieren.
Also ich kaum, glaub, kaum ist, noch möglich, oder?
Kaum noch möglich, ja, weil irgendwie alles irgendwie schon da gewesen ist. Die Extremformen führen vielleicht dazu, dass man zweimal hinguckt und sagt, ach, das gibt's jetzt auch. Mhm. Aber dass man wirklich mit Äußerlichkeiten tatsächlich noch provozieren kann, ist, glaube ich, kaum noch so.
Und inhaltlich?
Ja, inhaltlich stellt sich auch immer die Frage, was kommt überhaupt bei wem an? Ja, also gerade wenn wir jetzt in unserem Kontext sprechen, egal was für ein Text, welche Texte oder Inhalte jetzt eine Band hat, diese Musik erreicht ja im ersten Schritt sowieso zur ganz überwiegenden Mehrheit Leute, die eine ähnliche Geisteshaltung schon haben. Oder,
und bin ich unsicher.
Ja, oder klar gibt es auch so szeneinterne Provokationen, aber dass die praktisch die Inhalte überhaupt so rüberschwappen zu irgendjemanden, den das provozieren könnte, wüsste ich, also da fehlt mir die Fantasie, um überhaupt das Ereignis so nachmalen zu können. Also angenommen,
und die Frage war, mit welchem Ziel, ne? Also brauchst 2025 Provokation oder brauchst nicht eher Leute, die auch einfach mal nett zueinander sind und gucken, dass die Welt ein bisschen besser wird und dich irgendwie noch mehr Zwietracht irgendwo reinballern?
Ja, das ist ja ein allgemein gesellschaftliches Problem, ne?
Ja.
Ich glaube auch, was ihr so sagt, mit dass der Punk-Style, sagen wir jetzt mal in so einer extremen Ausprägung mit Nieten und Iro und so nicht mehr provoziert, gilt auch immer noch für den Kontext, in dem man sich bewegt, ne? Also ich meine, ich habe relativ viele Tattoos und ich würde sagen, bei meiner Arbeit, da weiß keiner davon, weil wenn das mal jemand mitbekommen hat, hat das auch schon die Leute durchaus irritiert. So, ne? Das liegt auch an dem Kontext, in dem ich arbeite. Das ist ja nicht kein Kulturbetrieb, kein sozialer Kontext so, sondern das ist ein ganz normales mittelständisches Unternehmen und ich glaube, dass es auch immer noch ein Stück weit für manche provokant ist, auch für ältere Leute. Es ist nichts Neues mehr, aber es kann durchaus immer noch einen provokanten, provokantes Moment haben. Genau, ist halt die Frage, ist Punk überhaupt noch Rebellion und was kann überhaupt noch rebellisch sein? Gibt es da überhaupt noch irgendwas? Der Style, aber der, gut, was erreicht das so wirklich, ne?
Also ich finde, Rebellion sollte ja nie einfach nur Selbstzweck sein, sondern man muss ja immer überlegen, Rebellion wogegen?
Genau.
Und wie kann man
oder wofür?
Oder wofür? Und dann muss man überlegen, wie kann man das erreichen oder wie kann man da möglicherweise einen Stein setzen, aus dem sich dann ein Gebäude entwickelt, das auch eine Kraft hat und eine Funktion einnimmt. Aber Rebellion, ja, wofür und wogegen? Auch da würde ich sagen, ich glaube, Rebellion dafür, dass es alternative Formen des Zusammenkommens geben kann. Ich weiß nicht, dafür ist Rebellion vielleicht ein sehr großes Wort, aber dieses ganze Network, dieses DIY, das ist ja ein alternativer Entwurf von Lebensführung, von Herangehensweise, von Freundschaften, von Werten insgesamt. Das ist ja also ganz viel miteinander verkettet. Und das ist nach wie vor valide. Ob das jetzt Rebellion ist oder nicht, das Wort ist mir eigentlich zu groß dafür und zu anders belegt, als dass es wirklich passen würde.
Ja, wobei ja auch abgesehen von so stilistischen Fragen auch die Lebensweise in irgendwelchen Hausprojekten oder auf Wagenplätzen auch vielleicht auch schon eine Form davon ist, zu rebellieren gegen Normalitätserwartungen von irgendwie ein Familienhaus oder
ganz sicher.
Wohnung und Ähnlichem. Ne? Oder auch die sowas wie, was früher mal Fokü heißt und heute Sokü oder ähnlich heißt. Solche Formen.
Ey, Sokü habe ich noch nie gehört.
Habe ich auch noch nie gehört.
Sokü habt ihr noch nie gehört? Soli-Küche. Ja, weil man sich von Volksküche irgendwie...
Ja, das finde ich total legitim. Ne? Ja, Volksküche ist auch, klingt auch irgendwie nicht mehr zeigen. Ist auch so ein Begriff, den muss es nicht mehr geben. Aber ich kenne Küfa.
Küche für alle finde ich auch gut.
Küche für alle, ist doch süß.
Ja.
Ja. Aber Sokü habe ich zum ersten Mal gerade gehört.
So eine coole Institution eigentlich, ne?
Eigentlich schon.
Finde ich irgendwie auch. Finde ich auch witzig, wenn man so über die nächste Frage, die hier in...
Was steht denn da drin?
Wo kam Punk eigentlich sprachlich her? Welche Wörter, Ausdrücke, Codes gehören für euch untrennbar dazu oder gehörten auch für euch untrennbar dazu? Da sind ja schon so ein paar Sachen, die sind für uns, können wir uns, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vergegenwärtigen, weil die so selbstverständlich irgendwann sind.
Was denn zum Beispiel?
Dass man ein Konzert Show nennt, obwohl es, also in einem Kontext ist es keine Show, also da ist eine Show was ganz anderes.
Da würde man sagen, wir spielen eine Show, ich gehe auf eine Show. Show wie in Las Vegas Show.
Sowas zum Beispiel, oder? Okay, ja. Soki, Küfa.
Klar, und dann sowas wie Pit. Wenn wir sagen, im Pit, weiß man natürlich, was damit gemeint ist.
Und der eigentlich ist ein Loch auf der Straße oder so.
Ja, und dann natürlich diese sowas wie Moshing, Two-Step, Beatdown. Natürlich gibt es da so ein paar Begriffe.
Ja.
Aber
Pogo. Wo kommt Pogo eigentlich her? Keine Ahnung. Kann das jemand aufklären?
Doch, von diesem Pogo-Stick.
Das ist so eine Art Turnspielgerät, auf dem man rumhopsen kann. So ein Stick.
Ach, witzig.
Und damit kann man so hoch und runter hopsen.
Klassischer Pogo ist für mich auch nur hoch und runter, oder?
Ja.
Da geht's nicht irgendwie so.
Ich finde, da sollten wir vielleicht auch nochmal kurz Aufklärungen betreiben, Jobst, oder?
Was denn? Wozu denn?
Die letzten Male, wo ich im Pogo-Pit war, haben Leute ihre Ellenbogen nach außen gehabt und sind so hin und her gerannt. Und ich habe gedacht, nein, man macht die Ellenbogen an den Körper.
Das war dann auch kein Pogo-Pit.
Da war es kein Pogo-Pit.
Das war es dann halt kein Pogo-Pit.
Kein klassischer Pogo-Pit, geht nur auf und ab.
Ja.
Wie so ein Pogo-Stick.
Ja, aber man darf sich so ein bisschen schubsen. Ein bisschen schubsend ab.
Ein bisschen schubsen. Das sind wirklich. Aber das gibt's gar nicht mehr.
Ganz selten. Oder vielleicht gibt's sowas bei so richtigen Punk-Bands.
Team Scheiße oder so.
Nein, da gibt's, das sind alles Moshpits, die es auch überall inzwischen gibt. Kannst du ja bei Schlagershows wahrscheinlich. So einen ganz klassischen Pogo-Pit, wo die Leute wirklich einfach so hoch und. Das gibt's nicht mehr, sage ich. Das ist in 1978 gestorben.
Das ist tatsächlich schade, ne?
Das ist wirklich schade, weil es geht eigentlich nur auf und ab.
Ja.
Aber ich mach's ja selber nicht, insofern.
Aber ich find's trotzdem schade.
Ich find's auch schade, weil es sieht geil aus. Diese ganzen, wenn man so alte Videos sieht von so ganz frühen Punk-Konzerten, mega geil. Und da wird eigentlich gar nicht geschubst, glaube ich.
Ja, glaube ich auch wenig.
Finde ich gut.
Ja, finde ich eigentlich auch gut. Aber dafür sind wir alle zu alt, zu jung, meine ich. Also, das ist zu lange her.
Ja.
Nee, aber das bei dir war, das war halt ein anderer Pit. Ich weiß jetzt nicht, wie der Name dafür ist, aber das war halt kein Pogo-Pit.
Okay. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen klassischen Pogo-Pit erlebt. Das ist wahrscheinlich vor meiner Zeit gewesen, wo Leute nur auf und ab gesprungen sind. Ich kenne das immer mit so, dass man die Arme so an den Körper anlegt und so hin und her rennt und mal so ein bisschen gegeneinander rennt.
Ja, das ist aber die das ist die Weiterentwicklung davon. So dieser, das ist der sogenannte Rempelpogo.
Das Rempelpogo. Am geilsten finde ich ja mal, die sind so zwei Personen, so ein Schüttelpogo, die sich beide so gegenseitig an den Oberarm
packen.
Das ist das Geilste. Und dann so zweit sich gegenseitig so durchschütteln. Aber beide haben Bock drauf. Meistens auch so Typen bisschen, natürlich.
Nicht nur schütteln, sondern auch so ein bisschen so hin und her schleudern.
Ja, das ist geil.
Am besten fallen sie dann auch beide nochmal so hin.
Also wenn das konsensual ist, dann ist das eigentlich ein Traum.
Das habe ich neulich irgendwo nochmal gesehen.
Und meistens so zwei leicht oder doll angesoffene Typen, die das machen.
Ja, natürlich.
Das ist geil.
Ja. Was gibt's denn eigentlich noch so für Begriffe? Ich meine, Begriffe, die man heute nicht mehr benutzt, fallen euch da Sachen an, außer vielleicht Fokü? Fokü ist so klar. Ich glaube, da gibt's bestimmt noch mehr Sachen, wo man irgendwann gesagt hat, Brotherhood, Fokü.
Nee, aber pass mal auf, ich habe noch was zum Pogo. Bildungsauftrag, natürlich Wikipedia, also das stimmt natürlich, was wir gesagt haben, es kommt von diesem Pogo-Stick. Aber ich habe mir mal gedacht, wieso heißt der denn überhaupt so? Und zwar, der Name des Hüpfstabes als Pogo-Stick leitet sich wahrscheinlich von den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Anmeldenden des Patentes Max Polig und Ernst Gottschall ab, die das Patent wann dem Reichspatentamt vorlegten?
Reichspatentamt? Ist das eine deutsche Erfindung?
Das ist eine deutsche Erfindung.
Was? Wie geil ist das denn?
Der Pogo-Stick ist eine...
Pogo kann man sagen, ist eine deutsche Erfindung.
Dann okay, jetzt also, Claude und ich müssen jetzt...
Ihr müsst raten.
Nee, ich glaube, es war noch...
30er, 40er Jahre?
Nee, jetzt nicht im Krieg.
Ich sag...
Weißt du, da gab es andere Probleme?
Also Hüpfstäbe.
Als Hüpfstäbe. Oder die wurden auch militärisch eingesetzt.
Nee, ich glaube nicht.
Aber ich vielleicht kann dann keine Bilder beim Stalingrad
Ich könnte mir vorstellen, dass Claude mit den 50er Jahren gar nicht so schlecht liegt.
Also ich hab natürlich ein Reichspatentamt gesagt, das war ein bisschen dumm. Hätte ich Reichspatentamt sagen müssen.
Ja.
Ja, ich löse mal auf. 1920.
Oh.
30 hätte ich
1920, wie abgefahren, oder?
Ja.
Gibt es da irgendwie noch so alte Schwarz-Weiß-Filme, wo Leute so rumpogen auf ihren Sticks? So, okay, und unter den Linden?
So. Wird denn international auch gepogt? Ja.
Natürlich.
Sagen die auch Pogo?
Ja klar. Das früher, kommt
ja klar.
Also, Pogo ist eine deutsche Erfindung.
Ich habe noch mal...
Fazit für diesen Podcast.
Nee, ja, erstens das. Ich habe nochmal die meisten Pogo-Sprünge in einer Minute Guinness-Weltrekord sind. Also mit so einem Stick natürlich.
Ach, mit dem Stick.
Mhm.
Das hängt von der Federung ab, ne? Ah, sagen wir mal
40.
Christopher?
Nee, das ist mehr. Pro Sekunde müssen wir mindestens eine hinkriegen. Ich sag 120.
238.
Ja.
So, und einen habe ich noch, und zwar die längst zusammenhängende gesprungene Strecke.
Mit so einem Pogo-Stick. Mhm. Ach, da hat sich irgendeiner für ein,
also
das
ein
Guinness
Sprung
Book auf.
Oder mehrere.
Ja,
das
ist, nee, einer.
Ach, einer. Jetzt nicht so, so und so viele Kilometer hintereinander
weggehoppelt. Doch, genau. Darum geht's.
Also der ist mehrfach
einem Ding,
gesprungen.
Genau, die ganze Zeit gesprungen.
Hoppel, die Hoppel, die Hoppel, die Hoppel.
Genau. Wie weit kommt man damit?
Viele Kilometer, mindestens.
Ja, dann komm. Sag was.
27.
Nein, viel mehr.
Okay, viel mehr sind es nicht.
37, doch, ich sag 53.
37,2. Das ist schon wieder schön weit.
Der hatte bestimmt der Muskelkater an den Oberschenkeln.
Ja, das trainiert man aber ja auch.
Okay, vielleicht reicht es zum Pogo-Stick.
Ein geübter Pogoist.
Aber gibt
welche Begriffe, in der Tat, welche Begriffe ja verloren gegangen sind. Es gab ja tatsächlich in den Anfangszeiten von Hardcore, wo also auch praktisch der Pogo so zurückgelassen wurde und dann ausgetauscht wurde zu dem, was später Moschen wurde.
Ja.
Das hieß dann zwischenzeitlich nämlich Slam Dance.
Slam, klar.
Slammen. Den Begriff wird kaum noch benutzt. Ich glaube, den kennen auch noch ganz viele.
Witzig, ich kannte den nicht.
Dann aber auch, und auch die Personen hießen auch
Slammer.
Slammer.
Ja, klar.
Oder auch Thrashen.
Thrasher.
Mhm. Thrasher, so.
Mhm. Wart ihr Slammer oder Thrasher?
Ja.
Nein, ich nicht.
Ich ja.
Aber Christopher war ein Slammer.
Ja.
Warst du auch ein Thrasher?
Ja, das war so ein bisschen synonym, würde ich sagen. Ich
aber das war zu meiner Zeit schon vorbei.
Nee, das gab es bei mir.
Ja, glaube ich.
Fällt dir noch irgendwas ein, Christopher?
Aus deiner Jugend? Dann gab's halt, daraus wurde dann ja Morschen.
Das gibt's doch noch.
Das gibt's noch.
Woher wohl Moschen?
Und dazu gehört natürlich sowas wie Circle Pit. Den gab es übrigens auch schon sehr früh, Circle Pits.
Ja. Den gibt's wirklich jetzt überall, ne? Ja. Nervt ein bisschen, finde ich. Ja. Auch so Wacken und so ein Kram.
Ja, es gibt ja auch nicht nur die Circle Pits, sondern es gibt ja auch diese, wie heißen die, diese Wall of Death oder wie die heißen?
Ja, ne? Ist irgendwie auch, ja.
Ja.
Ist halt so ein großer Spaß.
Super unangenehm.
Ja, weil ich bin auch nicht so Fan
von. Können nicht alle mitmachen, wenn da Menschen mit, ich weiß noch, auf dem Flufffest mit Rolli und dann macht mal alle jetzt eine Wall of Death. Und dann war das echt ein kurzer Moment der Panik, so wenn man da mitten drin steht mit einem Rolli und alle rennen los. Ja.
Naja.
Ich komme jetzt zu einem weiteren Thema.
Bitte.
Das hat Christopher auch noch mal so eingebracht, dass wir gerne darüber mal sprechen sollten.
Kommt jetzt Weihnachten?
Nee. Wolltest du gerne über Weihnachten
sprechen? Ja, ich will über Weihnachten gerne sprechen. Punk und Weihnachten. Weil das wird ja veröffentlicht.
Wenn wir dieses Gespräch führen, ist Weihnachten noch ganz weit weg. Es steht zwar noch schon Spekulatius in den Regalen. Aber
der steht ja zum Glück schon seit Anfang September da.
Dieses Mal stand schon Ende August übrigens.
Yes!
Ja, aber wenn der
liebst
wenn
du das auch Spekulatius?
Natürlich, aber nur der von Borggräve.
Ja!
Mögt ihr denn aber auch diesen Spekulatius-Aufstrich? Kennt ihr den?
Ja, klar.
Diese Nutella nur als Spekulatius?
Ja, klar, aber muss crunchy sein übrigens.
Ja.
Auf jeden Fall.
Naja, auf jeden Fall. Wenn diese Folge veröffentlicht wird, hat zumindest der Advent schon angefangen. Das heißt, dann ist Weihnachten ja noch mehr in Sichtweise.
Und zum Ende des Jahres schaut man ja gerne auf sein Leben zurück und ist ganz nachdenklich und fragt sich so, was mache ich vielleicht doch nächstes Jahr mal anders? Deswegen komme ich zu der Frage, warum bereuen so wenige ihre Entscheidungen, also da geht es vor allen Dingen um eure Gäste und Gästinnen, im Rückblick auf ihr Leben, warum bereuen so wenige ihre Entscheidungen? Und warum denkt eigentlich keiner, wäre ich mal nicht zu Punk gekommen?
Nicht nur Punk, allgemein.
Ja, du meinst es allgemein, aber auch auch in Bezug auf Punk. Da war nie ein Interview dabei, wo jemand gesagt hat, so, oh, wäre ich mal lieber zur Sparkasse gegangen und hätte die Ausbildung gemacht, die meine Eltern sich gewünscht hätten.
Das stimmt. Das stimmt. Um jetzt bei dem letzten Aspekt zu bleiben, ich glaube, es gibt schon relativ viele Menschen, denen Punk auch das Leben versaut hat. Die haben wir bei uns leider noch nicht so gehabt. Aber ich glaube, die gibt es schon, weil sie im Grunde in so ein destruktives Fahrwasser eingestiegen sind. Das gibt es ja auch. Und das ist tatsächlich bei uns relativ selten bis gar nicht überhaupt betrachtet. Dieses von morgens bis abends irgendwie nur saufen, nur Party, Drogen. Das kann schon ein ganz schöner Sumpf auch sein, in dem man sich verfängt und dann möglicherweise Jahre seines Lebens verschenkt oder in einer Art und Weise dann lebt und die man im Nachhinein bereut. Ne? Oder wo man denkt, dass ich hätte in der Zeit andere Dinge machen können, um mein Leben insgesamt anders und besser aufzustellen. Das gibt's. Ich bin sicher, das gibt's, nur solche Leute hatten wir leider noch nicht. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die meisten Gästinnen bei uns, die ja sehr mit ihrem Leben insgesamt so im Reinen sind, und das finde ich faszinierend, dass kaum jemand sagt, ich hätte dieses, wir haben ja relativ viele, die so auch im sozialen Bereich arbeiten, dass die, ich glaube, ich habe es noch nie gehabt, dass einer sagt,
hätte ich mal BWL studiert?
Genau, hätte ich mal BWL studiert, irgendwie am Anfang fand ich das cool, ich dachte, ich mache hier was Sinnvolles, jetzt bin ich irgendwie Mitte 40 und habe zwei Kinder und merke irgendwie, verändern kann ich sowieso nichts, Bezahlungsscheiße, wäre ich mal Architekt geworden. Sowas. Sowas hatten wir noch nie und das wundert mich. Ich habe darauf keine so richtige Erklärung dafür. Aber vielleicht ist es auch eigentlich gut so, dass die Menschen ihr eigenes Leben dann auch so akzeptieren und auch nicht hinterfragen aus der Rückschau, sondern die Dinge dann auch so für gut empfinden, wie sie sind. Aber was ist, wie nehmt ihr das wahr und was glaubt ihr, was ist die Antwort darauf?
Willst du erst, Jobst, oder soll ich?
Mach durch.
Ich finde ja, dass die Ideologie, die oft mit Punk und Hardcore-Sozialisation einhergeht, auch sinnstiftend sein kann, ne? Was zum Beispiel, was wir ja auch an sowas sehen wie Soki oder Küche für alle, so dass man irgendwie sowas so was macht, was Menschen hilft, oder auch irgendwie dieser ganze DIY-Ethos, wo man ja auch so Veranstaltungen macht und dann Leute zusammenbringt. Das kann was total Sinnstiftendes haben. Und viele finden damit ja auch sozusagen ihre Bestimmung, und sinnstiftend muss ja das Leben sein. Ich glaube, im Punk ist das noch viel mehr so, und das habe ich selber auch in meiner Vergangenheit erlebt, dass Leute dieses No-Future-Ding eine Zeit lang für sich auch als sinnstiftend empfunden haben, voll. um so Drogen zu nehmen und auch sehr viel Alkohol zu trinken und vielleicht auch ihr Studium oder ihre Ausbildung schleifen zu lassen und vielleicht auch damals noch viel früher, da habe ich auch mal Interviews drüber geführt, bevor Hartz IV kam, in so einer Parallelwelt eigentlich auch ein ganz sinnstiftendes und auch gesellschaftlich relevantes Leben zu führen, aber abseits vom kapitalistischen System. Ich meine, Teil davon waren die trotzdem, aber Bovenden, da waren doch auch einige, würde ich jetzt mal einfach sagen, aus meiner Wahrnehmung.
Vorsicht, was du jetzt sagst, ganz Vorsicht.
Die vielleicht Musik gemacht haben, Konzerte organisiert haben, Veranstaltungen organisiert haben, Soli-Küchen gemacht haben, sich im Jugendzentrum organisiert haben, die wirklich ein volles Leben haben und einer Arbeit nachgegangen sind, die nicht eine klassische Erwerbsarbeit war. Und das war für die sinnstiftend, und ich glaube, für die war dann diese ganze Entwicklung das Ende der Sozialdemokratie mit Hartz IV Schon auch, glaube ich, ein biografischer Einschnitt. Und dann mussten die sich in der Gesellschaft irgendwie zurechtfinden. Und das war, glaube ich, gar nicht so einfach. Also das ist so, was mir da so durch den Kopf geht zu dieser Frage.
Aber das beantwortet ja nicht die Frage. Also das beantwortet doch eigentlich nicht, warum so viele so komplett komplett mit ihrer Lebensentwicklung zufrieden sind und nicht sagen, boah, ich bereue so ein bisschen, dass ich das und das nicht gemacht habe. Und wenn ich jetzt aus der
Das
Rückschau,
stimmt. Mm-mm.
hätte ich doch eigentlich besser auch das machen können oder das. Sowas haben wir ganz selten bis gar nicht gehabt. Und das finde ich erstaunlich.
Vielleicht auch, weil die Menschen, die in der Szene waren, tatsächlich relativ viel Skills in der Szene mitgenommen haben, so dass sie ihren Weg besser finden als Menschen, die nicht diese Sozialisation in dem ganzen DIY-Kontext gefunden
Ja, das
haben.
weiß ich gar nicht. Vielleicht, aber vielleicht.
Naja, ich glaube, für mich hängt es eher damit zusammen, an welchem Zeitpunkt man so eine Frage auch stellt und wie man darauf vorbereitet ist. Ich glaube, wenn du mich einfach so, insbesondere am Ende von so einem 3+ Stunden Gespräch fragst, was würdest du anders machen? Wobei wir fragen so manchmal, kommt schon auch am Anfang mal vor, ne? Da wüsste ich so spontan, also wäre ich, glaube ich, fast damit ein bisschen überfordert, ne? Mit so einer Frage und sag dann, nee, passt schon alles so. Ich glaube aber ehrlich gesagt mit Sicherheit, dass viele Leute schon so einzelne Sachen haben, wo man sagt, okay, das war jetzt nicht die beste Entscheidung. Und die Frage ist dann aber so ein bisschen irgendwie so, inwieweit will man sich damit noch beschäftigen oder inwieweit will ich dem sozusagen auch noch Raum oder Öffentlichkeit
Ja,
geben?
das ist ein guter Punkt, ja.
So, und ich glaube tatsächlich, dass ich habe mit, also auf jeden Fall Sachen, wo ich sage, okay, das war jetzt nicht so gut, hätte ich das mal lieber nicht gemacht oder
Ja.
so. Aber auch so Sachen, wo du sagst, naja, irgendwie, wenn ich jetzt mit Mitte 50 merken würde, ach Scheiße, ey, hätte ich mal Architektur studiert und wäre nicht irgendwie mit einer fünfklassigen Hardcore-Band durch Südamerika getourt, dann hätte ich jetzt ein geileres Leben. Das hilft mir ja auch nicht weiter. Und dann komme ich ja irgendwann, wenn ich irgendwie sozusagen dann, also dann glaube ich, würde ich in so einer Selbstregulation automatisch sagen, ja, okay, dann das habe ich halt nicht gemacht, aber es ist zu spät. Ich kann
Ja.
jetzt keine Architektur mehr studieren. Und dann findet man so, wenn es gut läuft, ne, auch halbwegs ja auch seinen Frieden damit. Und das ist ja tatsächlich das Relevante, dass ich nicht irgendwie die ganze Zeit mir mit 50, also ich meine, wir haben genug Leute, die wahrscheinlich schon so mit ihren Midlife-Crises zu
Ja.
kämpfen haben und dann vielleicht sich eine Harley kaufen oder keine Ahnung, was für ein obskures Hobby anfangen. Aber dennoch muss ja irgendwie so sagen, nee, das ist so, wie es ist, und mich findet mein Umgang damit.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt.
Ist es nicht auch so, dass ihr häufiger Gäste und Gästinnen habt, die über 40 sind und vielleicht eher in einer Lebensphase sind, wo sie diese ganzen Krisen und so überwunden haben?
Kann gut sein.
Weil ich hatte in meinen 30ern auf jeden Fall diese ganzen Struggles mit, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie 18 Semester studiert, was wird aus mir? Was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Und will ich eine Familie gründen oder nicht? Und wo will ich überhaupt leben? Und was will ich eigentlich? Und jetzt, als ihr mich, glaube ich, interviewt habt, das ist ja auch schon länger her jetzt, da war
Mindestens.
ich, glaube ich, gerade angekommen.
Und das ist doch gut. Und dann nimmt man, glaube ich, alles, was auf dem Weg war, mit auch okay. Dann deswegen bin ich
Ja.
jetzt auch so halbwegs hier, ne? Also das ist halt auch so, ne?
Ja. Ich
Ey,
finde
aber die
aber diese.
nächste Midlife-Crisis kommt bestimmt. Claude, mach dir keine Sorgen.
Meinst du?
Klar. Gehört doch auch
Ich
dazu, oder
hoffe
nicht?
nicht. Ich hoffe nicht.
Meinst du, ab jetzt alles nur noch Sonnenschein in deinem Leben?
Ja.
Ja.
Bis 30 war es kompliziert, jetzt,
jetzt nur noch,
scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Oh, ja.
Du hast es gut.
Finde ich schon. Aber ich finde eigentlich den Ausgangspunkt der Frage, die ja von Christopher kam, ganz interessant, weil wäre eigentlich so ein Special, und das war Punk denkbar, mit Leuten, die sozusagen irgendwann mit Punk gebrochen haben.
Können sich gern melden. Finde ich.
Ach, das ist ja auch Leute, die Frage auch immer mit, wie, was heißt eigentlich gebrochen?
Ja, finde ich auch.
Das, ich glaube,
also
es gibt
also relativ, die den Mitgliedsausweis abgegeben haben, meinst du?
Der Bürgermeister von Bremen zum Beispiel.
Ich glaube, die wenigsten geben den Mitgliedsausweis ab, sondern die meisten sind dann halt einfach, empfinden sich nur noch als so eine Karteileiche.
Wie Westbam, der so damit kokettiert, dass er eigentlich so aus dem Underground kommt, obwohl er eigentlich ein Bonze ist.
Der kommt ja tatsächlich aus dem Underground, das kann man ihm nicht absprechen.
Underground schon, aber der kommt, aber Bonze war der schon früher als Kind, der kommt ja aus gutem Hause.
Ja.
Ja, gut. Aber,
wollen wir über Weihnachten reden?
Ich will gerne oder noch die rein.
Oder was hast du noch?
Aber sind wir mit dem Thema
ich
schon
noch
durch?
Ich habe noch so zwei so eine so Popkultur-Fragen, die auch noch im Facebook in der Facebook-Kommentarspalte gestellt wurden.
Wir lieben Facebook.
Ja.
Wenn sie nicht von so einem Scheiß-Konzern veranstaltet würden. Ja.
Ich glaube, eine Frage ist schon so ein bisschen obsolet, aber wir stellen sie trotzdem noch mal. Was erwartet ihr eigentlich von der Ian McKay Henry Rollins Collab?
So, gar nichts. Wir wissen, also wir, das
Jungs ja auch klären für die Leute, die es vielleicht nicht wissen.
Genau, also vielleicht sagen wir erst einmal irgendwie, was überhaupt angekündigt war. Also es wurde irgendwie angekündigt, dass Ian McKay und Henry Rollins zusammen an irgendwas arbeiten und Henry Rollins ist extra irgendwie nach Washington D.C. geflogen und so.
Stimmt
und
alle dachten,
stimmt doch alles, ja. Also aber alle dachten irgendwie, die machen zusammen Musik und dann hat sich jetzt rausgestellt, dass die offensichtlich nichts Neues aufnehmen, sondern offensichtlich zusammen irgend so eine uralte Band aus den Ende der 70ern irgendwelche alten Aufnahmen ausgegraben haben, die im Zweifel zusammen geremastert haben
irgendwie
sowas machen oder neu mixen oder so. Also ich glaube, da kommt jetzt nichts raus, was uns jetzt sonderlich
und Rollins bringt das irgendwie aus irgendeinem Label raus oder so. Das gibt's dazu. Aber ich hätte, ne, also weil natürlich dann auch wieder Leute sagen, das wird dann eh scheiße. Ich sage, aber wenn die doch Bock haben, dann hätten sie was von mir aus gerne machen können. Mhm. Ich hätte jetzt auch keine Erwartungen dran gehabt, aber wenn Henry und Ian als alte Freunde Bock haben, irgendwie was zu machen, ich hätte das gut gefunden, wenn es in so eine Eckhandrichtung gegangen wäre, dann hätten die das gerne machen können.
Da würde
ich, also es gab natürlich, ja, ich hätte A hätte ich nicht erlaubt und B gab es aber natürlich sofort dann irgendwie gebildet, scheiße, weil so, ich sage, ja, was soll denn der Quatsch? Lass sie doch machen. Meine Güte.
Ich finde es übrigens ganz interessant, wie souverän Brian Baker mit seiner Vergangenheit so umgeht. Der hat jetzt neulich in irgendeiner Bar mit einer Band gespielt und hat dann so einen Mana Threat Song gespielt.
Mit Beach Rats, ne? Glaube ich.
Weiß gar nicht mit wem.
Das ist ja seine Band.
Die haben, glaube ich, gecovert. Hat er nicht auch X-Bands? Hat er auch eine Band da mit Dennis Lüxen und so.
Der ist nicht Fake Names oder so?
Fake Names, ja.
Und dann gab es noch eine abschließende Frage. Gibt es ein Tabuthema, über das ihr in der Sendung eigentlich gern mal sprechen würdet, euch aber bisher nicht getraut habt? Der Nahostkonflikt?
Ja. Kurze Antwort, ja.
Ja, gibt es schon noch weitere, ne?
Ja.
Ich würde ehrlich gesagt auch gerne mal mit jemandem sprechen, worüber wir noch nie gesprochen haben. Wir haben ja schon über alle möglichen Lebensprobleme so gesprochen. Worüber wir noch nie gesprochen haben, ist irgendeine Person, wo das thematisiert wurde, dass das Thema Mehrgewichtigkeit.
Das stimmt aber nicht. Wir haben ja schon auch in einer Folge drüber gesprochen.
Mit wem?
Mit Hauke zum Beispiel haben wir drüber gesprochen, dass er in der Vergangenheit mal mehrgewichtig war
Stimmt.
und dass er das verloren hat. Und er hat das selber total
Stimmt.
offen
Stimmt.
thematisiert, dass er ja jetzt
Stimmt.
ja auch irgendwie eher sportlich ist.
Stimmt, das stimmt.
Das
Das
fand
war
ich.
aber eine ganz große Ausnahme, das stimmt. Das fand ich aber auch sehr
Ja.
interessant. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was relativ viele Leute schon auch beschäftigt oder wo viele Leute so mit hadern, wie damit umzugehen ist und was zu akzeptieren ist, also für einen selber oder wo man versuchen kann, gegenzusteuern. Also ich glaube, das ist insgesamt ein Thema, was relativ viele Leute so beschäftigt in unterschiedlichen Ausprägung, aber da haben wir relativ wenig drüber gesprochen bisher.
Was ich auch irgendwie ganz interessant finde, sind so diese ganzen Themen im Bereich Fetischisierung von Punk-Ästhetik. Ne? Also das gibt es auch zum Beispiel Menschen, die explizit sich davon angesprochen oder sexuell erregt oder angezogen fühlen von Menschen mit einer gewissen Ästhetik, die man als
Also
Punk
so
bezeichnen würde.
klassischer Punk ist da, glaube ich, komischerweise nicht so ein Thema. Dieses Skin-Ding ist ja relativ groß in, ne, in so einer, aber
Ja,
also
aber
richtig Punk?
Crust ist ja auch schon ein sehr
Ist
loser
das so?
Stil.
Aber wird das fetischisiert?
Also ich glaube, innerhalb der Szene ja schon. Würde ich schon ganz klar denken. Weil ich meine, die Paarungen sind ja auch oft innerhalb dieser Szene. Das hat natürlich
Ach
was auch mit
so.
Kultur zu tun, aber die sind ja jetzt nicht mit irgendwelchen Normalos dann liiert. Und das finde ich schon irgendwie eine ganz spannende Fragestellung, ob das dann auch so ist, dass man vielleicht dann auch gewisse stilistische Dinge als ansprechend empfindet, ne? Oder ob das nicht der Fall ist.
Also
Glaube ich,
ich
kein
finde, Thema für mich, glaube ich, ehrlich gesagt.
ich finde
Bin
das kann ich mir
zu
denken, weil du kannst auch, glaube ich,
prüde
nicht so.
dafür.
Genau, ich würde jetzt nicht mal prüde sagen, aber das ist
Ich
ja schon ein
aber.
Thema, wo man auch rein muss. Und ich glaube, Christopher kann das auch nicht so gut, oder? Christopher wollte immer, dass ich ganz, er hat mir immer so ganz spontan in frühen Folgen immer so irgend so, oh, und jetzt kommt, und dann blätter ich so im Skript weiter, jetzt Claude's Erotic Corner, jetzt muss Claude hier Fragen stellen. Und ich dachte immer so, was steht denn da im Skript? Ah.
Ja, also das sind jetzt ganz viele Themen im Raum. Also ich finde das grundsätzlich finde ich das Thema schon spannend. Die Frage ist halt immer, wie grundsätzlich, aber die Frage ist, an welcher Stelle hat es einen Platz in so einem Gespräch und wie kommt man dahin und was gebührt uns Typen auch anzusprechen. Ich glaube, es ist ein Unterschied, tatsächlich von wem was wie platziert wird. Das ist die Sache jetzt hier in unseren Gesprächen. Aber davon unabhängig, glaube ich schon, dass jede, im Grunde jede Kulturform, Jugendkulturform im weitesten Sinne natürlich auch so eine gewisse Ästhetik hat. Und dann stellt sich jeweils die Frage, funktioniert die nur innerhalb der eigenen Bubble, also als anziehend? Also so, das gibt es mit Sicherheit, also so in der Skinhead-Szene oder auch so in der Rockabilly-Szene oder auch in der Metal-Szene gibt es das mit Sicherheit so sehr ausgeprägt. Aber viel spannender finde ich die Frage, gibt es da auch ein Crossover sozusagen in den Mainstream? Und da musste ich jetzt gerade an ein Ereignis denken und ich weiß gar nicht, Jobs, warst du dabei, als ich weiß nicht. Wir sind ja, also wir waren ja auf dem Sex Pistols Konzert und sind dann
Selbstverständlich.
mit der S-U-Bahn und was zurückgefahren. Und das, was ich jetzt schildere, bin ich mir nicht sicher, ob das in der Fahrt war oder in einer anderen. Nämlich, da saß nämlich einmal, ich war hoffentlich war es diese Fahrt, die ich jetzt meine, ein sehr sehr, sehr punkiger Typ so schräg gegenüber und war so im Gespräch mit anderen und war so zerrissene Klamotten und alle möglichen Ringe und Nietenarmbänder und so und war schon so sehr typisch punkig optisch. Und dann stieg irgendwann ein ins Abteil so eine junge Frau, die komplett anders aussah, und sondern die hätte auch, die sah so aus, als würde sie vielleicht Medizin studieren oder irgendwie sowas. Also sah auf jeden Fall sehr konform, normkonform, normal aus. Aber die fing sofort dann mit dem Typen ein Gespräch an und war offensichtlich von ihm angezogen und meinte, oh, ich feiere dich ja so total, komplett kannten sich nicht und hat sich dann gleich verabredet und so, und das habe ich noch nie so gesehen, wie praktisch die, also ein Punk-Typus so ungefiltert eine Anziehung bei einer Person ausgelöst hat, die nicht aus dieser Bubble stammt. Jups, erinnerst du, warst du dabei?
Nee, war ich nicht dabei, muss es anders gewesen sein.
Ah, schade.
Aber ist so ein bisschen, für mich ist das wirklich überhaupt kein Thema, weil ich denke,
es hat keine richtige Relevanz.
Klar gibt's Leute, die irgendwie sowas irgendwie geil finden oder anziehend finden. So, ich denke mir dann so, ja, sollen die machen? Das ist natürlich immer eine Oberflächlichkeit, die ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber hey, who am I to judge, ne? Wenn Leute den Skinhead-Style irgendwie erotisch finden, voll okay, ne? Aber es ist so, was willst du denn darüber sprechen? Dann können Leute sagen, ich finde das turnt mich total an. Dann sage ich, ja, bitte. So, ne? Dann ist es aber auch zu Ende. Also, da kann man ja nicht. Also ich will es ja natürlich nicht bewerten, insofern denke ich mir so, wo ist denn das Thema?
Ja.
Ich finde das schon ganz spannend, aber ich bin auch studierte Kulturanthropologin.
Aber ich war, ja, okay. Jetzt Weihnachten?
Wollen wir über Weihnachten sprechen? Weihnachten, was möchtest du besprechen, Jobst? Was
ich
wünschst
gar nicht,
du dir von Weihnachten?
Ich wollte das
auch. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch und Christopher hat gesagt, er möchte unbedingt über Weihnachten sprechen. Und da droppe ich hier erstmal, dass wir jedes Jahr, ich die Ansage, diesmal auch sehr explizit von Christopher kriege, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Wochen vor Weihnachten müssen wir aufhören mit Aufnahmen, weil er ist im Weihnachtsstress. Und ja, das habe ich noch nicht verstanden, wie man drei Wochen vorher nicht mal einen Abend
Horror
Zeit finden
ist
kann.
Ist kompletter Horror.
Das ist, kannst du das nachvollziehen, Claude?
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, oder? Das Leben
nee,
geht doch
nicht
weiter.
Nee. Also für mich ist die Vorweihnachtszeit mega stressiger Ultra-Horror.
Warum denn? Das macht überhaupt keinen Sinn. Erzähl, warum das so ist.
Doch, weil ich tatsächlich erstens sehr aufwendige Geschenke immer mache und bastele und sehr viele Menschen so beschenke, und das ist immer sehr viel DIY-Arbeit, weil ich so Fotoalben mache, wo ich tausende von Fotos durchgucke, die ich dann bearbeite, die ich dann ausdrucken muss, die ich einkleben muss, das muss ich alles verpacken, dieses Weihnachtsgeschenke einkaufen. Ich gebe mich diesem Konsum-Dings komplett hin.
Bis spät in den Abend.
Bis in nächtelang. Das ist nächtelang. Ich bin mit Sicherheit die 10 Tage vor Weihnachten. Also, und dann mache ich ja noch zweitens, mache ich 2 Jahresend Compilations immer. Das ich mache ja. Meine persönlichen Best of des jeweiligen Jahres, so Punk Hardcore Liste, und dann mache ich immer auch noch eine nicht Punk Compilation, für die ich mich dann aber auch immer noch mal durch alle Veröffentlichungen des Jahres so durchhöre. Ich recherchiere dann bei allen möglichen Publikationen deren Top Musik des Jahres, höre mir die dann alle durch, um, das sind sicher 3 Abende, Nächte, wo ich bis nachts um 2 mich mit diesen Themen beschäftige, um dann mir das alles anzuhören, um daraus...
Ich will diese Punk-Compilation hören.
Ja, die ist
auf... Warum habe ich die noch nie bekommen?
Die ist, gibt's auf Spotify zum Beispiel.
Wo sonst?
Ich habe Spotify.
Ja. Ja, Pech gehabt.
Da, aber da gibt's die...
Kein Pech gehabt.
Aber da gibt's sie und ich da arbeite ich auch zum Beispiel nicht jetzt schon immer dran, dass
aber
ich
aber es gab doch auch so CDs, gibt's die nicht mehr?
Die doch. CDs gibt's auch, ja, dann brenne ich auch noch CDs
für mein so. Auto bitte auch eine CD.
Ja, brenne ich CDs und mache dafür auch
auf Auto abspielen.
Mach handgemachte Cover dafür und das mache ich alles in der Zeit, das ist wirklich bis auf den letzten Minute in der Regel vor Weihnachten, dass ich da unter Megastress stehe. Und ich habe mit Sicherheit die 10 Tage vor Weihnachten bin ich jeden Abend bis 1-2 Uhr, dass ich mit irgendeinem Schlüssel beschäftigt bin. Der Fett, den ich da machen muss. So, ja.
Krass.
Ist krass.
Ist krass, bin ich auch. Aber darüber wolltest du eigentlich nicht sprechen. Was wolltest du denn sonst zu Weihnachten oder zu Weihnachten sprechen?
Also der Anlass ist eigentlich, wie ich an Weihnachten gedacht habe, ist das neue Buch von unserem Freund Nagel, das ja auch an Weihnachten spielt, nur das für stimmt, Mitglieder. Ja. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe da viel Gutes von gehört und der war ja auch bei dem Kollegen Jan Müller neulich im Reflektor-Podcast und hat auch über das Buch viel gesprochen. Und da hat der hat sich mit
der dem Thema, der hasst Weihnachten, ne?
Ja, ich glaube, so kann man sich, ich glaube, der hat. Ja, ich glaube, runtergebrochen, ja.
Gut. Wir brauchen einfache Antworten.
Ja, ja.
Nicht mal so kompliziert.
Ja, und dieses Buch spielt auch irgendwie daran, dass er zu Weihnachten tatsächlich weggefahren ist, in so ein All-Inclusive-Hotel nach Fuerteventura, glaube ich. Mhm. Irgend so eine Insel da. Und hat dann alle Folgen und alle Staffeln der Sopranos da durchgeguckt. Wie so ein praktisch so ein lebendes Experiment mit sich selber, aber so ein bisschen auch Weihnachtsflucht und gleichzeitig ist er dann natürlich dann auch anderen Gästen begegnet und er erzählt zumindest, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber er erzählt auch in dem Podcast davon, von dem Thema Weihnachten und dass das ja für viele eigentlich auch so stressbeladen ist, weil so viel erwartet wird von den meisten Menschen. Es muss schön sein. Und diese Erwartungen sind, dass die eigentlich kaum so zu erfüllen sind. Mhm. Und so weiter und so weiter. Und dass dazu kommt natürlich noch dieser ganze kommerzielle Wahnsinn, dieses mit Beschenken und geschenkt werden und so, dass das ein Ritual ist, das eigentlich nicht die Funktion erfüllen kann, die dafür bestimmt ist. Aber ich bin halt Weihnachtsfan, ich liebe Weihnachten. In allem, auch mit meinem Stress. Es gehört für mich komplett dazu, dass ich dann, wenn Weihnachten ist, dass ich dann mit all dem fertig bin. Und alle Geschenke sind schön eingepackt und ich habe schöne Fotoalben gemacht und meine Compilations sind fertig und alles ausgedruckt und CDs gebrannt. So. Und dann freue ich mich auf Dominosteine.
Die kannst du ja zum Glück schon seit September essen.
Aber mache ich nicht.
Na, das ist ja wirklich. Ab wann darf man Dominosteine essen?
Ich esse Dominosteine eigentlich erst ab Weihnachten.
Nicht mal an der Adventszeit. Schwarzklot?
Ja, also
ich mag die irgendwie nicht.
Ich liebe die. Aber die dürfen eigentlich darf man die nur ab Weihnachten essen.
Und wie lange?
Auch jetzt auch nicht so lange. Ich esse dann in der Regel, ich überesse mich dann. Und dann ist es auch gut.
Okay.
Bei mir werden die immer schlecht. Ich krieg die oft geschenkt irgendwie. Von meinen Nachbarn oder so. Und dann finde ich die ein Jahr später in meiner Süßigkeiten-Schublade.
Die sind bestimmt noch gut. Bring mit. Schick rüber.
Aber ich finde zum Beispiel, ich finde auch, Beschenken finde ich auch gut. Und ich nutze Weihnachten auch tatsächlich, ich nutze das auch als Anlass, mich bei irgendwelchen Leuten zu melden, die ich irgendwie so, ich finde gut, ich bin Weihnachten-Fan.
Aber dann scheinst du dich ja von dem ganzen Druck ganz gut freigemacht zu haben.
Ja, aber wir wissen ja, dass ich liebe ja Druck. Ja. Weil das, da schließt sich wieder der Kreis.
Da schließt sich der Kreis, verdammt.
Dadurch macht es macht die Sache der unter Druck entstehen Diamanten, sage ich ja immer. Ne? Das heißt, den Spruch habe ich mir nicht ausgedacht.
Nee, der ist doch total bescheuert, ehrlich gesagt, aber egal. Für mich hat es keine große Bedeutung, aber es ist, also ich finde dann schon gut, diese, also es sind schon natürlich Rituale, die, also es hat sich nochmal verändert, seit Kinder da sind, auf jeden Fall, logisch. Aber es ist komplett, also ich könnte das gar nicht verallgemeinern. Es gibt im Rückblick gute Sachen, gute Weihnachtsfeste und Zeiten und welche, die auch echt anstrengend gewesen sind. Also ich kann dem an sich hat es für mich, außer dass es natürlich cool ist, stimmt gar nicht, ich muss korrigieren. Ich finde schon gut, dass es wirklich ja auch in der Regel so ist, dass es schon alles sehr entschleunigt dann ist. Ne? Dadurch, dass dann alles zu hat, natürlich gibt es Leute, die arbeiten müssen, keine Frage und so, ne? Aber das ist schon, es wird schon alles sehr runtergefahren und das finde ich schon ganz angenehm. So, Berlin ist leerer auch, was ganz cool ist, weil natürlich immer noch viele Leute irgendwie zu irgendwie Family zurückfahren. Und ich fände eigentlich auch mal wieder Schnee gut an Weihnachten. Ich bin ja jetzt so ein riesen Schneefan und das nervt mich ein bisschen, dass ich in so einem Kack-Klimawandel so wenig Schnee ist. Mhm. Der letzte Schneemann, den ich gebaut habe, der sah wirklich beschissen aus, weil da so total viel Erde mit drin war und der war so 10 Zentimeter hoch oder so. Und ich fände richtig, und gerade zu Weihnachten fände ich Schnee mal wieder richtig geil. Siehst du? Aber das, ich glaube, das kommt, das wird hier nicht mehr passieren, glaube ich.
Ja, doch, aber die ist nicht die Ansage, dass gerade durch den Klimawandel
wird extremer, vielleicht,
das Wetter, ne, extremer wird. Das heißt, Schnee. Wenn Schnee kommt, dann kommt
aber
es vielleicht nochmal.
Aber wann war
hier
so das letzte Mal Schnee? Das ist Jahre her. Und
ist
sonst
das wirklich so? Ist das so lange her?
Ich glaube schon. Und das, gefühlt war es auf jeden Fall mindestens 15 Jahre her und sonst war es immer erst aber an Weihnachten auf jeden Fall.
Ja, Weihnachten, ja.
Genau, das, und sonst kommt es immer erst im Januar, Februar oder sowas.
Na klar, weiße Weihnachten ist das Schönste.
Hast du Weihnachtsassoziationen, Claude?
Ich muss sagen, ich bin ja in eher ärmlichen, einfachen Verhältnissen aufgewachsen, aber unsere Mutter hat sich Weihnachten immer so wahnsinnig ins Zeug gelegt. Und Weihnachten war immer die Welt in Ordnung und wir haben richtig coole Sachen bekommen. Und deswegen habe ich so ein ganz gutes Gefühl zu Weihnachten, aber jetzt bin ich ja irgendwie groß und mit über 40 kriegt man ja jetzt auch nichts mehr zu Weihnachten. Wir schenken uns nichts mehr. Und meine große Schwester, die hat ihre eigene Familie und die kommt dann ja auch nicht mehr. Mhm. Und meine Mutter sagt jedes Jahr eigentlich so, du musst auch nicht kommen und so. Und dann denke ich immer so, ich will aber eigentlich ganz gerne kommen, weil ich habe ja jetzt auch nicht so eine Familie, mit der ich dann Weihnachten feiern würde. Und letztes Jahr war ich zum Beispiel dann Heiligabend zum Frühstück da. Meine Schwester war auch da. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Dann war ich Heiligabend und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zu Hause. Das ist, ich genieße das auch. Ich habe da jetzt kein Problem mit. Es klingt für viele dann irgendwie vielleicht traurig, dass ich dann nicht so Familienevents habe, weil ich habe ja mit meinem Erzeugervater keinen Kontakt. Ich kenne ihn ja gar nicht. Und das ist aber auch für mich völlig in Ordnung. So, ich genieße das. Ich bin voll oft die letzten Jahre krank geworden über Weihnachten, also Heiligabend und erst und zweiten Weihnachtstag hatte ich mal Clostridien, nachdem ich längere Zeit Antibiotikum. Das ist so eine Bakterie, die in unserem Darm wohnt, die antibiotikaresistent ist und wenn die sich vermehrt, führt das dazu, dass man einen sehr unangenehmen Durchfall bekommt, der so unangenehm ist, dass man sich übergeben muss. Und man fühlt sich wirklich elendig.
Halleluja.
Das ist wirklich, man darf dann auch, man muss das auch melden und man darf auch das Haus nicht verlassen, weil da können ältere Leute oder kleine Kinder dran sterben. Weil ich habe irgendwie so über mehrere Wochen Antibiotikum bekommen, weil Covid mein Immunsystem so lahmgelegt hat, hatte ich so einen Nasennebenhöhleninfekt und dann war es aber immer das falsche Antibiotikum und dann habe ich Clostridien bekommen. Und dann habe ich einfach neben der Toilette geschlafen an Heiligabend und ersten, zweiten Weihnachtstag.
Das ist auch
und ich habe selber darüber Ich musste selber auch darüber lachen, weil ich wirklich so elendig war, dass es schon irgendwie so witzig war. So, das klang, das war so richtig frustrierend, dass es irgendwie so, dass ich es irgendwie nur noch mit Humor ertragen konnte.
Aber was machst du denn, wenn du so alleine bist und nicht krank bist an einem Weihnachten, an diesen so 3 Tagen? Was machst du dann von morgens bis abends?
Ich esse was Geiles und häng so rum. Ich bringe die Zeit immer gut rum. So, ich hör viel Musik. Oder irgendwie Podcast. Ich gucke ja ganz wenig, ich bin ja ohne Fernsehen groß geworden, deswegen gucke ich sehr wenig auch so Netflix oder sowas. Irgendwie geht die Zeit immer rum. Ich schreibe viel. Genau. Oh. Ich weiß mich immer zu beschäftigen. Also ich bin da nicht traurig oder so.
Mhm.
Ich finde, das ist eine schöne Zeit, aber ich hatte auch meistens Rufbereitschaft in meinem Job, aber jetzt habe ich keine Rufbereitschaft mehr. Und dann war mal was los, dann hatte ich was zu tun. Zwischendurch. Ja. Ihr seid jetzt so nachdenklich, aber es ist wirklich.
Nee, es ist fast schon so, also für mich ist das Thema so fast schon durch. Ich weiß gar nicht, ja, was ich für Erwartungen hatte, aber ich weiß gar nicht, wie wir jetzt weitermachen. Das frage ich mich gerade.
Ich würde sagen, wir machen noch mal so ein kleines Fazit vielleicht.
Sind wir schon fertig? Von heute?
Ja, es gibt keine weiteren Fragen mehr der HörerInnen. Vielleicht gucken wir nochmal so zurück auf das, was wir besprochen haben. Ich fand es irgendwie ziemlich interessant, mal nicht so über biografische Anekdoten zu sprechen, sondern mal irgendwie so ein, wie soll man das sagen, das große Ganze anzugucken, so ein Metaebene vielleicht auch einzunehmen und mal so ein bisschen mit euch darüber zu sprechen, was so dahinter steckt, hinter so vielleicht so Sachen, die irgendwie mal Punk waren und dann aber zu Routinen geworden sind und alltäglich geworden sind, was das vielleicht verändert hat.
Aber darüber haben wir doch gar nicht gesprochen. Doch, ich weiß, du hattest das in der Einleitung, aber haben wir überhaupt das irgendwas von zur Routine geworden? Was denn?
Wenn Leute damit Geld verdienen zum Beispiel, wird es zur Routine.
Ach so, das so meinst du mit Routine.
Oder wenn die das zu ihrem Job machen, wird es zur Routine.
Okay, das wusste ich gar nicht, oder dass du das als Routine verstehst.
Ja, oder wenn sie es professionalisieren.
Mhm.
Ja, wenn etwas wie zum Beispiel, also aber ich meine,
ist nicht Routine
die meisten,
alles, was man, wird nicht im Grunde alles irgendwann zu einer Routine, wenn man es so häufig genug macht?
Das ist ein philosophischer Gedanke, ne? Aber das ist tatsächlich so. Wenn man sich das mal überlegt, wenn man etwas macht, was so ganz neu ist und sich irgendwas überlegt, was wie zum Beispiel, keine Ahnung, sich ein Iro schneiden oder so.
Ein Podcast machen.
Gut, ihr wart nicht die Ersten, die es gemacht haben. Aber irgendwann machen das ganz viele und machen das immer. Dann verliert das ja irgendwie so ein bisschen den rebellischen Charakter oder Moment. Und wird irgendwann zu einer Routine, die dann vielleicht auch akzeptiert wird gesellschaftlich und verliert dann so ein bisschen, verliert so ein bisschen vielleicht diesen Punk-Moment. Würdet ihr das auch so sehen?
Ich würde sagen, du benutzt das Wort Routine falsch.
Erzähl doch mal.
Routine ist für mich etwas praktisch eine Form der etablierten Übung. Wenn ich etwas neu mache, bin ich da noch unerfahren, ungeübt, und in dem Moment, wo mir etwas leicht von der Hand geht, ist es für mich Routine, aber ich würde das immer, den Begriff würde ich immer benutzen aus der Sicht desjenigen, der es macht, und ich würde den Begriff nicht für die Außenbetrachtung wählen, weil du sagtest, etwas war mal rebellisch und ist dann nicht mehr rebellisch, weil es zur Routine geworden. Also
die ich aufgestellt habe.
Ja, aber diese Routine, weiß nicht, ob der Begriff Routine da der richtige Begriff ist.
Alltag?
Nee, du meinst es, also die Frage ist, meinst du das, denn das waren ja deine Beispiele, meinst du den Abgleich zwischen unerfahren und professionell?
Mm-mm. Nein, das,
weil
das
waren die Beispiele, weil du gesagt hast, wenn es dann zum Beruf gemacht wird und so weiter. Das ist dann ja eine Professionalisierung, aber muss ja nicht.
Das meine ich ja auch durchaus. Das ist ja auch eine durch eine
Professionalisierung. Aber Routine, selbst wenn es professionell ist, muss es nicht routiniert sein. Nee, deshalb glaube ich nicht, dass das.
Es ist total menschlich, wenn du etwas immer und immer wieder machst.
Dass du es routiniert machst, ja klar.
Dass du das effizienter machen willst.
Korrekt. Ja.
Und dass du besser daran wirst.
Ja.
Ne? Also am Anfang spielst du vielleicht nicht so gut Gitarre,
ja,
und dann kaufst du dir irgendwann eine bessere Gitarre und guckst, ja, dir an, wie andere das machen,
ja,
und übst und dann wirst du besser darin. Und ja, dann,
genau, aber es geht
es aber auch
in der Ausführung etwas zu tun.
Genau, aber dann
du wirst besser darin. Ja. Dann wird es eine Routine. Ja.
Genau. Und dann wird es auch oft gefälliger. Man wird besser darin.
Ja.
Und ist halt die Frage, ist es dann eine Routine? Ist es dann auch noch Punk? Verliert es da vielleicht auch dadurch, dass es eine Routine wird, den Punk-Moment, den es am Anfang hatte? Das ist eine These, die ich aufstelle. Und wo du gerne sagen kannst, du widersprichst dem.
Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt auf den Kontext an. Ich weiß es nicht, ob. Guck mal, du kannst 20 Jahre in einem UC-DIY-Shows organisieren. Da bist du mit Sicherheit dann irgendwann routiniert, weil du genau weißt, ich muss den anrufen, ich muss das machen, ich muss zu der Zeit Essen kochen und so weiter und so weiter. Das wird dann irgendwann routiniert, weil du es schon so oft gemacht hast. So. Deshalb, da würde man jetzt nicht hingehen und sagen, nur weil du das jetzt schon so routiniert machst, ist es nicht mehr Punk. So, genauso kannst du natürlich hingehen, wenn man, das ist jetzt in dem Bereich. Deshalb manche, ich glaube, man muss sich die Bereiche genauer an. Natürlich, wenn du dir eine Band anguckst, die irgendwann, die jede Band, die alle Musiker, alle Künstler fangen irgendwann klein an, sind unbedarft, sind noch nicht so geübt und so. Natürlich wird die Band, je routiniert, je länger sie spielt, umso geübter und umso routinierter sind auch die Abläufe. Das Proben kann und muss nicht. Sagen wir, es kann auch genauso dann irgendwie zerbrechen und so. Aber wenn die immer weitermachen, bleiben wir jetzt bei einer Band, wenn eine Band irgendwie nicht nur 2-3 Jahre existiert, sondern 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre und das auch ein Fokus darauf liegt, wird das logischerweise routinierter. Da wird man vermutlich sagen müssen, dass in so einem kreativen Prozess, wenn kreative Akte zur Routine werden, verlieren sie, glaube ich, in der überwiegenden mehrheitlich verlieren die mit der Routine die Qualität. Und das glaube ich, würde ich denken, das ist fast überall so. Das sieht man ja auch bei bleiben wir jetzt in der Musik, sieht man ja auch bei großen Bands und Künstlern, die haben irgendwann am Anfang eine kreative Hochphase und je länger sie gibt, kommt da in der Regel, ist es nicht mehr so mitreißend. Insofern würde ich sagen, ja, Routine ist für kreative Prozesse vermutlich mehrheitlich schädlich, aber ansonsten weiß ich nicht, wo der Begriff der Routine, also diese Außenwahrnehmung hat für mich nichts mit Routine zu tun. So, für mich geht's bei Routine immer darum, um denjenigen, der etwas macht und der etwas halt geübt und ohne groß drüber nachdenken zu müssen, Dinge machen kann, dann ist er routiniert. Was ja nicht schlimm ist.
Mhm. Ja, ich bin auch ein bisschen über den Begriff gestolpert. Das kann. Also für mich ist es gefühlt eher so negativ besetzt, muss aber natürlich auch nicht. Ne? Ich kann auch routiniert
Zähne putzen,
Windeln wechseln, keine Ahnung. Dann ist es so, aber wenn es um diesen Aspekt irgendwie, das hat was mit einem Ausdruck, ausprobieren oder so zu tun, dann dann ist es eher so, da fehlt irgendwie so ein bisschen so Emotion dabei, ne? Oder das, die Aufregung fehlt dabei.
Ja.
Und das kann natürlich was eher, würde ich jetzt irgendwie gefühlt eher so ein bisschen negativ konnotieren, aber deswegen glaube ich auch, ich habe das mit dem Punkt, den du da gemacht hast, zu sagen, es hat was mit der Professionalisierung von Sachen zu tun, hätte ich auch nicht Routine benutzt, glaube ich.
Wie ist es bei euch? Ihr seid ja auch über die Zeit professioneller geworden und routinierter.
Ist das hier im Podcast, meinst du? Im Podcast, meinst du?
Weiß ich nicht, ob wir professioneller geworden sind. Ich fürchte nicht. Und finde ja irgendwie auch ganz gut so gleichzeitig.
Technisch gesehen.
Frag mal diese ganzen Leute, die immer noch rum hier meinen, der Sound ist so schlecht.
Doch, da würde ich widersprechen. Ich glaube, wir sind, weil ich glaube, die Gespräche sind dann gut, wenn wir aufmerksam also erstens, wenn wir gut vorbereitet sind, wenn wir aufmerksam zuhören und wenn wir auch an der richtigen Stelle die richtigen Fragen stellen und die richtigen Impulse im Gespräch setzen. Und natürlich hat das was auch mit Übung und mit Routine, ist jetzt, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist, aber natürlich ist man für diese Punkte sensibler, je geübter man ist. Und je mehr glaube ich schon. Wenn man es noch nie gemacht hat am Anfang und so durch die Gespräche so durchstolpert und hofft, dass man das irgendwie so einigermaßen rund hinkriegt, ist es natürlich ein Unterschied dazu, wenn man es einfach schon x-mal gemacht hat und sich dann auch auf andere Sachen konzentrieren kann und möglicherweise auch so ein Respekt vorm Gegenüber kann ja auch einschüchternd sein. So zum Beispiel, guck mal, hier so ein Gespräch wie mit so einem vermeintlich Promi-Großen wie Westbam, das hätten wir weniger souverän geführt innerhalb der ersten 4 Monate, sagen wir mal.
Das kann gut sein, ja.
So, und da ist mit Sicherheit, ob man es jetzt Routine nennt oder Übung, kann da schon helfen.
Ja, ich finde, Routine ist auch nichts Schlimmes. Wenn wir jedes Mal voll konzentriert unsere Zähne putzen müssten, würde das sehr viel Gehirnleistung einbringen. Also Routinen sind nicht unbedingt was Schlechtes.
Nein.
Ja, vielleicht ist das ja auch irgendwie Punk, dass man sowohl in Spotify als auch in Facebook und Instagram oder auch in irgendwelchen Venues, wo auch immer, einen Raum schafft, wo vielleicht mal für einen kurzen Moment andere Regeln gelten. Ist das vielleicht so?
Vielleicht, ja.
Ja, vielleicht.
Weil ich meine, das habe ich so gedacht, ne, mit diesem ganzen DIY schafft man ja auch, also in einem Raum, wo eigentlich, ne, ganz andere Gesetze gelten und Kapitalismus und so und Leute nur partizipieren können, wenn sie über die notwendigen Mittel verfügen, schafft man ja einen Raum, wo das einfacher ist zu partizipieren. Und ich frage mich das, ob ihr das mit dem Facebook, mit der Kommentarspalte nicht vielleicht auch schafft, dass Leute da zum Beispiel nicht wirklich anonym Leute beleidigen oder, ne, ich meine, vielleicht auch Feedback geben, aber so richtig übel ist diese Kommentarspalte, finde ich nicht. Das ist schon ein relativ guter Safe Space, ne?
Ja, und relativ, auf jeden Fall.
Da schafft ihr einen Raum, wo Leute auch über ihre eigenen Interessen offen sprechen können, so, was sie so bewegt und so. Und bei Spotify schafft ihr das vielleicht auch in einem Kontext, der vielleicht nicht so cool ist, für viele was da reinzubringen, was vielleicht von der Professionalität irgendwie, die da irgendwie vielleicht erwartet wird, abweicht und trotzdem total viele Leute das hören. Und wenn die dann Spotify nutzen, kommen sie dann zumindest da mit einem Inhalt in Kontakt, der ganz anders ist als die klassischen Unterhaltungsformate.
Das ist übrigens genau die gleiche Argumentation, mit dem praktisch legitimiert wurde, dass Bands, so Bands wie Rage Against the Machine und sowas auf Major Labels waren.
Ja.
Das ist schon genau die gleiche, sagen wir mal, Ausrede.
Mhm.
Übrigens, ich sollte.
Aber wir tun ja auch nichts dafür, ne? Wir tun ja nichts dafür, dass wir jetzt irgendwie größer werden und wachsen. Nein, und das irgendwie für diese ganze, was natürlich bei dieser ganzen Algorithmisierung von Kultur ja einfach dabei ist, machen. Wir spielen das ja nicht mit, ne? Also insofern.
Ja.
Und man kann uns immer nach wie vor, ne? Man muss uns nicht auf Spotify hören.
Es wird nicht durch Werbung von HelloFresh unterbrochen.
Wobei ich mich schon manchmal gefragt habe, weil das, also wie gesagt, wir nutzen ja diesen ganzen Spotify-Tools, die ja für kostenlos sind, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, ne? Wo wir uns das ja auch leisten könnten, irgendwie so einen anderen Host-Ding zu nehmen. Aber du hast ja immer diesen Button Monetarisierung und mich würde eigentlich schon mal interessieren, was wir eigentlich theoretisch damit verdienen könnten. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so viel ist, ehrlich gesagt.
Also ich glaube, die meisten Podcaster, die verdienen über gesonderte Werbedeals. Also mit denen habe ich im Job relativ regelmäßig zu tun.
Aber das ist mit deutlich mehr Reichweite wahrscheinlich, oder?
Wo das startet, ja.
Ja, ne?
Ich glaube, wir werden da vermutlich, also so im unteren Segment wären wir da schon mit dabei.
Was könnten wir theoretisch verdienen, denkst du?
Das ist schwer zu sagen, weil die Podcasts, die ich wirklich so betreue, die monetarisieren, die sind halt wirklich deutlich, deutlich erfolgreicher als wir, weil die auch viel populärer und breiter sind. Okay. Deshalb kann man das nicht vergleichen. Aber ich weiß, aber wie gesagt, das sind gesonderte Werbedeals, die dann Werbevermarktung. Nur diesen Button zu klicken, Monetarisierung, was
da kriegst du ja random Werbung reingeschüttet dann, irgendwie alle.
Ist das so? Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was über
das kann nicht viel sein bei der Reichweite.
Nee, das kann
nicht sein. Wir machen natürlich auch keinen, also wenn wir jetzt irgendwie einen Autotuner-Podcast mit der Reichweite wären, die wir haben, dann hast du vielleicht eine Autofirma, die sagt, genau die Leute will ich erreichen.
Genau.
Ja. Aber was will man denn bei uns verkaufen? Norwegische Hardcore-Platten von 1998? Falls da draußen
so
jemand ist. Ja, was denn?
Cortex. Aber übrigens, dazu, bei dem Thema fällt mir ein, was ich schade finde, was wir das nicht mehr machen, nämlich, dass wir keine Werbung mehr machen. Wir hatten eine ganze Zeit lang, dass wir immer so ein kleines.
Weißt du, was wir machen können? Ich finde ja nach wie vor, ne, das können wir in sowas wie diesem hier,
ja,
wenn wir das ab und an mal machen wollen, finde ich es gut, dass wir da so Werbung machen, weil das ist für mich so. Das ist zwar, also ich will eigentlich nach wie vor, ich will diese Einzelgespräche mit den Leuten, die will ich eigentlich so zeitlos haben, dass ich mir auch noch das irgendwie 5 Jahre später anhören kann, wohl wissen, da sind 5 Jahre vergangen und so. Aber sowas hier ist natürlich. Oder wir machen Sondersendungen.
Aber die Werbung, die wir gemacht haben, das ist doch auch im Grunde.
Aber lass uns doch mal extra machen. Wir können auch Leute
dafür muss man so, das ist schon wieder so viel, aber ich fand, das waren immer nur so kleine Spitzen, dass du sagst, was kannst du gerade empfehlen? So, darum ging es ja im Grunde.
Wir können auch Empfehlungen des Monats machen.
Ja, das können wir machen.
So eine Stundensendung oder so. Wir können ja machen, was wir wollen. Können auch 3 Minuten sein. Ich höre ja aktuell nichts. Mich interessiert ja nichts. Obwohl, das stimmt gar nicht. Mich interessieren nur neue Bands nicht. Aber ich finde, lass uns doch mal eine Werbesendung machen. Finde ich okay.
Für alles Mögliche, aber dann. Ja. Ne? Es geht ja nicht nur um Musik. Nee,
genau.
Ich habe nämlich musikalisch gerade eine.
Okay, dann mach doch jetzt Werbung.
Guck mal, ich habe nämlich ich weiß gar nicht, wie lange es die Band schon gibt. Ameretat heißen die.
Noch nie was von gehört.
Die sind auf La Vida es un Mus, aber das sind eine iranische, also aus der iranischen Diaspora, eine iranische Band, die auch zum Teil auf, ich weiß gar nicht in welchen Sprachen, ich glaube in Persisch und allen möglichen anderen Sprachen singen.
Okay.
Und die finde ich richtig gut.
Und okay. Ich mache
und die, also die haben
auch
also auch
ein
so
Interview mit einer iranischen Band,
auch,
aber
ja.
Die machen so Post-Punk.
Ja, nee, das ist hier schon neusiger Hardcore, würde ich sagen.
Das ist schon sehr spannend, unter welchen Bedingungen im Underground die das machen, ne?
Ja, wobei ich gar nicht, ich weiß so viel gar nicht über die Band. Ich weiß gar nicht, ob die noch in, ich glaube, die leben gar nicht mehr im Iran, sondern sind irgendwo Exil-Iraner. Angeblich ist sowohl in den Lyrics, also auch klassische literarische iranische Einflüsse drin, und sind auch in der Instrumentierung, sind traditionelle Folk-Instrumente mit drin, und trotzdem klingt es schon wie klingt schon nach richtigem Hardcore. Könnt ihr ja mal reinhören. Ameritat heißt die Band.
Was, vielleicht noch so ein seichter Abschluss. Was ist die letzte Band, die ihr so für euch entdeckt habt?
So eine frische Band, meinst du?
Mhm.
Ich kann mal überlegen.
Also diese hier zum Beispiel, dieser finde ich gut. Ich mag
diese Ameritat.
Ameritat, ja. Dann kann ich sagen, ja, so eine mexikanische Band, die gibt es allerdings schon länger, aber die haben jetzt ein neues Album herausgebracht. Die Band heißt Soga. Und die haben jetzt ein ganz aktuell neues Album auf Iron Lung. Das heißt Corrosion. Das finde ich sehr gut. Aber ist jetzt keine neue Bandentdeckung, weil ich die schon länger kenne. Mhm. Eine Neuentdeckung ist eine Schweizer Band, die heißt Ivy. Eine Hardcore-Band, die ich auch richtig cool finde. Mit einer Flinterperson als Sängerin. Oh, und oh ja, das ist auch eigentlich fast meine liebste Neuentdeckung, eine französische Hardcore-Band, die Citrus heißt, also Citrus.
Hatten wir nicht über die schon mal gesprochen irgendwie? Die ich waren schon mal Thema.
Meinst
Doch,
du?
Doch, irgendwer hatte die erwähnt, ja.
Echt?
Glaube.
Ja, das sind meine...
Okay, ich habe nur, also was ich live wirklich wahnsinnig gut fand... Jetzt gestern gerade ist Pogos neue Band, Serenage. Hatte ich vorher mir angehört und fand es irgendwie interessant, aber ist live mega geil gewesen, weil die auch noch so Filme dabei ablaufen lassen, so alte 60er, 70er Jahre Kram. Und das ist ja so ein bisschen so filmmusikmäßig, das hat richtig Spaß gemacht, fand ich sehr, sehr, sehr gut. Jetzt auch. Was ich mir gekauft hatte an neuer Band, war tatsächlich von Stefan Mahler, Mahler von der Mann, die Platte, die ich am Anfang nicht so geil fand. Der hat uns die Sachen schon mal geschickt, da war ich so ein bisschen skeptisch. Aber die finde ich jetzt auch richtig gut. An Musik war es das. Wobei ich habe auch viel zu viel Spaß, als man damit haben sollte. Mit so einem Kram, was, glaube ich, gab es zuerst nur auf YouTube. Gibt es inzwischen auch auf so Streaming-Plattformen. Es nennt sich Fake Music. Kennt ihr das?
Nein.
Das ist, ich glaube, es ist eine brasilianische Fake Music BR, oder sind so brasilianische Leute, die so ganz viel so, schon auch Hardcore, aber auch so Crossover oder Metal oder sowas in so anderen Genres erstellen. Ganz viel mit Soul oder 80s Disco. Und da gibt's das, ich habe da irre viel Spaß dran.
Gibt auch Riesenhits dabei?
Gibt Riesenhits, sowohl aber auch Pop-Hits, aber du hast so Pop-Hits in Metal oder andersrum. Und das ist, aber auch die hatten irgendwelche so, keine Ahnung, Minor Threat-Songs, die dann so in Soul-Versionen sind. Ist richtig geil. Fake Music.
Habe ich noch nie gehört, das musst du mir mal irgendeinen Link zuschicken.
Mache ich, ist geil. Das macht irre Spaß. Aber auch so Pop-Sachen oder Nirvana als Reggae oder so ein Kram. Ist viel Soul und viel so, das finde ich richtig geil.
Gut.
Aber es ist halt Mainstream, ne? Also. Aber wir haben nichts gegen Mainstream.
Nein.
Aber es klang gerade so nach KI.
Ist komplett KI gemacht.
Furchtbar.
Ach so, ist ja. KI gemacht. Ach so.
Ist komplett KI gemacht. Oh. Aber hey, da scheiße ich im Moment drauf.
Ich scheiße da nicht drauf.
Nee. Wenn das gut ist, interessiert mich das ehrlich gesagt nicht.
alles nicht.
Auch so was Bilder und so angeht, wenn die witzig sind. juckt mich nicht. Also zumindest jetzt um 0.05 Uhr nicht.
Claude, hast du irgendwas, was dich aktuell begeistert? Irgendwelche Neuentdeckungen?
Also Neuentdeckungen, das ist so eine neue Wiederentdeckung. McLusky hat sich ja reunited und hat ein paar Konzerte gespielt. Kennt ihr die eigentlich?
Nein.
Ich glaub, die
hast du damals schon erwähnt.
Ja.
Genau, daher kenne ich die.
Die haben sich reunited und haben The World is Still Here and So Are We oder so heißt die neue Platte rausgebracht und haben irgendwie in Hannover gespielt, Freitag. Und genau, das ist auf jeden Fall was. Und ich war kürzlich in Berlin bei Les Savi Farf.
Ah ja.
Einer meiner absoluten Lieblingsbands.
Und war das gut?
Ultra geil. Das war ja? Ultra geil. Ja. War richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Es war für mich so, ich wollte die unbedingt mal sehen. Ich glaube, das letzte Mal waren die vor 15 Jahren da.
Mhm.
Und da hatten die noch Mars Volta als Vorband. Diesmal hatten die so eine popelige Bremer, Berliner Band irgendwie als Vorband. Die ein bisschen, ja, die mir nicht so gut gefallen haben.
Nicht so?
Nee. Ich nenne aber keine Namen.
Da kann man ja bestimmt nicht nachlesen.
Die waren okay, aber die haben mit ihren gewollt witzigen Ansagen genervt. Und es waren halt wieder mal nur Typen auf der Bühne. Das fand ich ein bisschen schwach. Aber da kannte wohl irgendwer irgendwen und dann, ja.
Wie sieht das bei McLusky aus?
Bei McLusky sind auch nur Typen auf der Bühne. Und davor hat Thank gespielt. Genau. McLusky ist, glaube ich, eine meiner ersten Lieblingsbands gewesen. Genau. Da ist auf jeden Fall auch keine Flinterperson dabei. Ich finde nur, wenn man so ein Booking macht, wenn das ist es ja ganz cool, dann zumindest eine Vorband zu nehmen und dabei so ein bisschen mehr drauf zu achten, dass eine Band nicht, weil man befreundet ist, da spielt, sondern vielleicht auch beim Booking irgendwie ja ein bisschen diverser ist.
Das muss ich tatsächlich sagen. Finde ich auch, aber tatsächlich blicke ich überhaupt nicht wieder die Entscheidungsprozesse laufen.
Kommt immer drauf an wahrscheinlich. Ne? Ja. Wie wichtig ist Leuten das Thema oder auch nicht? Oder sind es halt dann die Dudes, die da befreundet sind oder so?
Mhm.
Ja, ist vermutlich sehr viel mit Befreundung.
Ja.
Haben wir noch irgendwas? Oder machen wir Schluss?
Ich würde sagen, wir machen Schluss.
Ich bin auch, wäre auch bereit.
Vielen Dank euch.
Ja, danke euch
auch. Vielen Dank auch.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.